Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Januar 2025. Es gibt eine neue Folge Downset Talk, wie jeden Donnerstag. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wie immer, einmal im Jahr, eine Awardshow. Heute machen wir Awards und verleihen reichlich Awards und krönen die besten Spieler der Saison. Wir haben auch einen negativen Award mit dabei. Der kommt von euch, ihr konntet wieder Award-Kategorien einreichen.
Wir würden sowas denn niemals machen.
Niemals. Nee. Das ist quasi die goldene Himbeere der NFL, mehr oder weniger. Dazu später mehr. Ist aber nicht das Einzige, was diese Woche stattfindet. Wir haben auch noch mal wieder eure Fragen beantwortet. In dem Q&A gibt es, wie immer, exklusiv bei RTL Plus zu hören. Kostenlos für alle mit Fragen unserer Supporter. Da waren wirklich sehr gute Fragen dabei. Wir haben länger gequatscht, als wir dachten.
Ja, ist doch, es waren wirklich gute Fragen. Es war eine gute Mischung aus so ein bisschen Rückblick, ein bisschen, welche Trends nehmen wir mit, ein, zwei Positionen angeguckt. Also es war wirklich so eine gute Mischung. Und ja, also normalerweise wollen wir ja so 30, 35 Minuten. Ich glaube, es waren fast 50 am Ende. Also noch mehr Content für euch.
Ja, und noch mehr Fragen gibt's jetzt.
Quick Question.
Um genau zu sein, eine. Und zwar eine von San_Dro7. Ich hätte eine Frage analog zu einem Fragalcho von Krögi. Wenn ihr einen 12. Mann aufs Feld packen könntet, Offense und Defense jeweils, wo würde der spielen? Klar, passt es sich dann langfristig an, aber wie meint ihr, würden die Grundformationen aussehen? Also der Aufhänger ist folgende, wir haben ja auch bei Calcio Berlin so ein Q&A, so ein Fragalcho eben. Und da habe ich neulich viel zu ausführlich mir Gedanken darüber gemacht, wie Fußball aussehen könnte, wenn man 12 gegen 12 spielt.
Ja.
Und ist natürlich auch in der NFL ganz spannend, aber wie im Fußball ist es eine Scheißidee. Weil ein Spieler auf jeder Seite mehr bedeutet weniger Platz, weniger Räume, weniger Punkte, weniger Spektakel, weniger Entertainment. Und auch wie im Fußball ist es ja eigentlich egal, was man mit diesem zusätzlichen Spieler macht. Es kann ja von der gegenüberliegenden Seite gekontert werden. Ist ja nicht so, dass man einen mehr hat als der Gegner.
Klar, es ist ja halt immer die Frage, ob das der sinnvolle Weg ist. Oder?
Was meinst du?
Also, ob es, wenn jetzt sagen wir, weiß ich, die Offense, einen Offensive Lineman mehr raufpacken würde, ist es dann automatisch richtig, einen Defensive Lineman mehr reinzupacken? Weißt du, wie ich meine? Also ist es automatisch der richtige?
Ja, aber also es könnte so halt schon mal neutralisiert werden. Wenn ich jetzt sage, ich spiele mit 6 Offensive Linemen, dann würde ich als Defensive Coordinator, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine ganz tolle Idee hätte, sagen, okay, dann spiele ich halt mit einem Pass Rusher mehr oder mit einem Defensive Lineman eben mehr. Und so kannst du es ja zu jeder Position machen, wenn du sagst, ich spiele mit einem Wide Receiver mehr, sagt der Defense-Coach gegenüber, okay, dann haben wir einen Defensive Back mehr auf dem Feld und so weiter und so fort.
Ich habe mir überlegt, was den größten Impact quasi hätte für beide Seiten des Balls. Und defensiv bin ich dann schon beim Pass Rush gelandet.
Mhm.
Weil wenn du permanent mit 5 Rushern kommen kannst, ohne dass du in dem Sinne blitzt, weil du trotzdem 7 in Coverage hast, ich glaube, das wäre der größte Game Changer defensiv. Am besten, wenn wir es ganz spezifisch machen, ist es so ein ultraathletischer, undersized Rusher slash Linebacker, der nichts anderes macht als zu blitzen, normalerweise. Aber das sehr, sehr gut. Also so ein Devin White quasi. Das ist der, den ich da reinwerfen will. Und offensiv bin ich beim Passcatcher, also am ehesten ein Wide Receiver gelandet, um eben diese Idee zu haben, dass du das Feld doch breiter machen kannst, dass du mit Formationen mehr spielen kannst. Ich glaube, dass ich Defense, Pass Rusher, Offense, Wide Receiver, dass das meine Antwort wäre.
Ja, aber wenn du jetzt einen zusätzlichen Pass-Rusher hast, dann sag ich als Gegenüber, gut, dann stellen wir halt jemanden zusätzlich ab, der blockt. Und dann ist es ja wieder wie vorher.
Naja, aber die Idee wäre doch aus offensiver Sicht, also ich habe jetzt, okay, der Gegner hat seine Ressourcen reingesteckt in den 5. Pass-Rusher. Ist es dann clever, aus meiner 5-Mann-Protection oder sagen wir 6 mit Running Back drin, eine 7-Mann-Protection zu machen? Oder ist es cleverer, die Tatsache, dass er ja 7 in Coverage hat, mit 6 Passcatchern oder halt 5 oder 6, je nachdem, wie du spielen willst.
Das hängt dann sehr davon ab, wie gut die 5 Offensive Linemen sind wahrscheinlich.
Das stimmt. Aber das wäre ja, du würdest ja da sozusagen dann, könntest du ja gewinnen dann wiederum. Also das war so mein Gedanke. Weil ich glaube, aus offensiver Sicht willst du es mehr in die Breite ziehen und aus defensiver Sicht willst du schneller das Play beenden.
Okay, jetzt komme ich mal mit was ganz anderem um die Ecke. Kann mir selber nicht so richtig vorstellen, ob es wirklich so einen großen Impact hat, wie ich es mir denke, aber mal komplett um die Ecke gedacht. Nicht einfach sagen, okay, wir haben Spieler mehr, wir nutzen jetzt eine Position, die es eh schon gibt, vielleicht ein bisschen mehr. Sondern zwei Ideen. Zum einen, wir spielen dauerhaft mit zwei Quarterbacks.
Hatte ich auch kurz überlegt.
Sprich, die Defense weiß nie, welcher Quarterback jetzt wirklich den Ball bekommt. Und zum anderen, gerade dann Dual-Threat-Quarterbacks oder wenn man es noch extremer will, so Taysom Hill-Typen, die dann vielleicht noch ein bisschen besser im Passspiel sind, aber du weißt, was ich meine. Also nicht so dass du quasi nicht zwei Pocket-Passer da stehen hast, sondern halt mindestens einen mobilen auch, der vielleicht auch mal eine Route laufen kann beispielsweise oder auch mal als Runner aktiv sein kann. Aber dass du halt vor allem zwei Leute hast, die wirklich primär Quarterbacks sind, die wirklich gut darin sind, den Ball zu werfen. Und da kann man, glaube ich, super viel mitmachen. Wenn du, entweder stellst du die beide ins Backfield, teilweise vielleicht so gesplittet, dass der Center mit ein bisschen Übung zu dem einen oder dem anderen snappen kann, wenn sie nebeneinander stehen. Oder der eine geht wirklich auf eine Wide-Receiver-Position. Du kannst mit Motion arbeiten, dass dann aus diesem Dual-Quarterback-Setup im Backfield, dass dann einer rausgeht oder der eine wirklich als Runner agiert. Da ist, glaube ich, da steckt ganz viel drin, weil das kannst du nicht sofort kontern. Du kannst nicht einfach sagen.
Ich wollte gerade sagen, ist dann die Antwort der permanente Quarterback-Spy oder sowas?
Ja, aber der muss halt dann physisch auch in der Lage sein, das zu kontern, beziehungsweise dann auch in Coverage ganz gut sein, wenn der Zweite dann den Ball wirft, beispielsweise.
Klar, ja. Aber wenn der Zweite den Ball wirft, dann hast du ja. Dann hättest du ja den Vorteil in dem Sinne zahlenmäßig verloren. Du könntest ihn vielleicht strategisch dann gewinnen, aber du hättest ja dann einen, der nichts macht letztlich bei dem Play.
Ja, das muss man dann schon so hinbekommen, dass die immer irgendwas zumindest machen. Aber ich weiß, was du meinst.
Also
aber
nicht so wenn Joe Flacco dann eine Route gelaufen ist. Sowas nicht.
Ja, da musst du natürlich das richtige Personal für haben, das ist natürlich klar. Aber das wäre halt nicht so 1:1 einfach zu ersetzen.
Ja, finde ich spannend.
Und zum anderen noch eine Idee. Also ich habe viel in diesen Hybrid-Positionen gedacht. Die Renaissance des Fullbacks.
Aber dann halt auch nur, wenn es einer ist, der wirklich auch als Receiver was machen kann. Weil sonst kannst du einfach auch den 6. Offensive Lineman reinbringen.
Ja, oder als Runner.
Oder
ja,
als
aber
Runner,
am besten als Passcatcher, das stimmt schon. Aber so eine Hybrid-Rolle halt wieder, dass die so eine kleine Renaissance hat. Weil die ist ja ein bisschen aus der Mode gefallen, diese Position. Und das hat ja auch gewisse Gründe. Aber wenn du das Gleiche machen kannst wie jetzt, plus den Fullback, der protecten kann, der blocken kann, der im Run-Game vorblocken kann, der selber vielleicht mal laufen oder einen Ball fangen kann, das könnte auch ganz spannend werden. Also ich würde, glaube ich, da mehr so in die Richtung gehen, so ein bisschen.
Ja, finde ich auch gut. Also ihr könnt ja gerne mal, ich finde die Frage generell spannend. Ihr könnt gerne ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das angehen würdet.
Ja, aber grundsätzlich ist keine gute Idee. Im Fußball sage ich lieber ein weniger.
Ja.
10 gegen 10. Ja. Weil es sorgt halt einfach für den Zuschauer für mehr Spektakel, wenn du mehr Räume hast.
Nächste
Woche
die Frage, wen nehmen wir raus, wenn wir einen rausnehmen müssen?
Ja, bitte nicht. Jetzt reichen ganz viele Leute diese Frage ein. Nächste Woche machen wir was anderes.
News aus der NFL.
Oh, wir haben viel zu besprechen, Leute. Das war einer der wildesten Head-Coaching-Cycles der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht sogar der verrückteste, seit wir diesen Podcast machen. Das ist
ich würde es fast sagen, ja. Weil normalerweise, finde ich, hast du so ein, zwei, die irgendwie komisch sind. Und dieses Jahr haben wir halt
komisch,
echt. Also ja, wo du denkst so, okay, irgendwie eine weirde Nummer.
Ja, ja.
Dieses Jahr sind es ja wirklich mehrere. Plus nicht nur die Namen, sondern ja teilweise auch, wie das zustande gekommen ist.
Ja, fangen wir mal mit einer weirden Nummer an, und zwar bei den Dallas Cowboys.
Ja.
Da haben wir gedacht, oh, wen holen die sich jetzt? Welchen großen Namen holen die sich jetzt aus der NFL-Bubble oder vielleicht aus der College-Bubble. Ja, und dann haben sie einfach ihren Offensive Coordinator Brian Schottenheimer befördert und zum Head Coach gemacht, der das vorher noch nie gemacht hat.
Also, was ich vorweg sagen will, ist der Disclaimer, der immer gilt, vor allem bei First-Time-Head-Coaches. Wir wissen nicht, wer ein guter Head-Coach wird. Und ich glaube, jeder von uns hat oft genug sich da irgendwie geirrt oder gemerkt, wie der Konsens sich komplett geirrt hat. Also, ich glaube, irgendwelche absoluten Urteile jetzt irgendwie ein paar Tage nach der Verpflichtung sind nicht angebracht. Was man aber sehr wohl direkt bewerten kann, ist die Herangehensweise, wie sie da hingekommen sind. Und das war ja auch das, was wir letztes Jahr bei den Patriots kritisiert haben. Nicht Gerard Mayo als Kandidat, sondern mehr diese Scheuklappen, keine externen Kandidaten, wir schmoren in unserem Saft und da wollen wir auch sein. Das ist hier auch der größere Teil meiner Kritik. Also die Cowboys hatten Interviews mit Kellen Moore, Robert Saleh und Leslie Frazier und Schottenheimer. Das sind, also die externen Kandidaten, diese drei, das sind, und das sage ich jetzt mal ganz, gar nicht zynisch, aber es sind halt zwei Minority-Kandidaten, womit die Rooney-Rule erfüllt ist. Und es ist ein Coach in Kellen Moore, den die Cowboys sehr, sehr gut kennen. Und der auch nur ein virtuelles Interview hatte, nicht mehr, obwohl das eigentlich wohl ganz gut lief. Ja, um dann halt letztlich den Offensive Coordinator von Mike McCarthy zu behalten. Dem die Cowboys, also McCarthy, haben die Cowboys ja wohl sogar ein Angebot gemacht, aber die konnten sich da nicht einigen auf die Vertragslaufzeit. Das ist zumindest was, was so berichtet wird. Er hat ja auch dazu geführt, dass sie sehr lange gewartet haben, sodass der Markt für sie auch schwieriger wurde und sie also einige Kandidaten halt überhaupt gar nicht letztlich interviewen konnten. Und dann befördern sie am Ende intern. Und unkreativer geht's ja halt wirklich nicht. Und allein, dass jetzt die beiden Kandidaten, die sie interviewt haben, die nichts mit der Rooney-Rule zu tun haben, ein Ex-Cowboys-Coordinator und Position-Coach und der aktuelle Offensive-Coordinator sind, unterstreicht ja einfach, wie das hier angegangen wurde. Und ich meine, irgendwo ergibt Sinn, wenn man sich vor Augen führt, dass Jerry Jones solche Moves nicht unbedingt mit dem Ziel macht, jeden Stein umzudrehen, um die Cowboys sportlich so erfolgreich wie möglich zu machen, sondern dass Jerry Jones solche Moves eben auch macht, um seine Art und Weise das Team anzuführen und sich in einer gewissen Weise in den Vordergrund zu rücken, um die sicherzustellen. Und ich meine, das ist mit einem intern beförderten Brian Schottenheimer natürlich viel einfacher, als wenn man, keine Ahnung, Mike Vrabel holt oder Ben Johnson oder Robert Saleh, der ja auch jetzt als gestandener Headcoach kommt und eine ganz andere Forderung wahrscheinlich stellt.
Und es ist ja auch so, ich meine, wie viele andere Teams hätten Interesse an einem Brian Schottenheimer gehabt?
Richtig.
So, weil es ist nicht ganz nachvollziehbar. Also natürlich gibt es die Kandidaten, Dan Campbell ist natürlich so das beste Beispiel, der jetzt auch irgendwie nicht das offensive oder defensive Genie war und der großartige Playcaller war, wo man aber intern davon überzeugt war, dass er eben dieser Anführer sein kann mit den Führungsqualitäten, die es eben braucht. Das kann natürlich bei Schottenheimer auch sein. Sowas wissen wir halt von außen meistens nicht. Aber ich bin noch mal so seine Stationen durchgegangen. Also jetzt die Cowboys natürlich ein bisschen unfair, weil Großteile der Saison mit Backup-Quarterback, aber ja auch nicht die komplette Saison. EPA per Play, Platz 29, die Offense. Davor war Jaguars Passing Game Coordinator für ein Jahr. EPA per Dropback bei den Jaguars in dem Jahr, Platz 27. Dann die OC-Jahre bei den Seahawks. Ich meine, wir haben so viel hier im Podcast drüber gesprochen, wo es da an Kreativität gefehlt hat, an Anpassungen gefehlt hat. Ich meine, die waren dann jetzt nicht durchgehend schlecht, die drei Jahre. Teilweise sogar ganz gut, aber trotzdem war Schottenheimer schon immer wieder ein Thema. Es gibt halt faktisch einfach wenig Gründe dafür, warum er jetzt Headcoach werden sollte, außer die Punkte, die du genannt hast. Jerry Jones behält seine Macht und vielleicht ist er eben ein richtig guter Leader. Werden wir sehen.
Genau, deswegen will ich gar nicht sagen, Cowboys verkackt. Nein. Weil das wissen wir einfach nicht. Aber der Prozess dahinter, und ich will ja auch gar nicht, also nicht, dass das falsch rüberkam. Ich will gar nicht sagen, sie haben diese beiden Kandidaten nur interviewt, um die Rooney Rule zu erfüllen und dann haben sie bewusst intern befördert. Ich glaube wirklich, dass der Prozess von ihnen einfach extrem übers Knie gebrochen war, nachdem sie mit einer Woche, wenn nicht mehr, Verspätung quasi in diesen Markt eingestiegen sind, nicht mehr viele Optionen hatten und dann eben gesagt haben, okay, dann bleiben wir intern.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du bei den Saints, was die Verpflichtung angeht, ein besseres Gefühl hast als bei den Cowboys jetzt? Weil die Saints haben auch noch niemanden.
Ja, bei den Saints könnte es ja ironischerweise Kellen Moore werden. Das gilt
ja. Hättest du das positiver gesehen?
Wenn Kellen Moore jetzt die Cowboys übernommen hätte, statt Schottenheimer, Ich glaube, ziemlich indifferent, ehrlicherweise. Mir hätte die Herangehensweise ein bisschen besser gefallen.
Ja.
Aber
hättest du nicht bei Kellen Moore zumindest irgendwie ein besseres Gefühl, was die Offense dann für kommendes Jahr angeht? Weil da habe ich jetzt so gar keine Euphorie.
Das wahrscheinlich schon, ja. Das wahrscheinlich schon.
Die LA Raiders. Nee, nicht LA. Las Vegas. Da kommen die ja.
Nicht Las Vegas. Auch mal LA, also alles gut.
Stimmt. Lange her. Die Las Vegas Raiders holen einen altbekannten, eine Headcoach-Legende, einen Super Bowl-Winning-Headcoach zurück in die NFL. Nämlich Pete Carroll.
Ja. Also. Ich verstehe jeden, der das irgendwo absurd findet. Wir haben ja direkt geschrieben, als das passiert ist, ein bisschen. Und ist es ja irgendwo auch.
Soll ich meine Nachricht an dich preisgeben?
Kannst sagen, ja.
Ich habe sie mir extra noch mal rauskopiert. Das war mein erster Take. Die Raiders haben sich gesagt, ja, fuck it, wir bekommen eh nicht mehr als einen Bridge-Coach. Wir nehmen der am besten für PR ist. Also einfach für die Wahrnehmung ist. Mhm. Der am meisten Wo am meisten drüber gesprochen wird.
Ich meine, du holst einen 73-jährigen Coach, der parallel als Uni-Professor arbeitet, in eine Franchise ohne Quarterback, ohne kurzfristige Perspektive. Und ich meine, die Zukunftsfrage steht ja sofort im Raum, in dem Moment, in dem Pete Carroll im Januar 2025 als Headcoach irgendwo unterschreibt. Ist ja auch nur ein Dreijahresvertrag mit Teamoption auf ein viertes. Also das unterstreicht es auch noch mal. Die meisten Headcoaches, die wir im Moment sehen, kriegen in der Regel 5-Jahresverträge. Ich finde das einen spannenden Move und ich glaube, es ist ehrlicherweise, ich meine, die Latte liegt nicht hoch, aber ich glaube, es ist der beste Move der Raiders in den letzten Jahren mit der größten Chance darauf, mal wieder eine Franchise zu werden, die man ernst nehmen kann. Weil das waren sie nicht die letzten Jahre. Und jetzt steht natürlich mehrere Fragen direkt im Raum, Quarterback-Frage.
Was meinst du mit ernst nehmen? Also
eine Franchise, wo wir nicht in eine Saison gehen und von vornherein sagen, ja, die picken irgendwie halt Top 5 und sind.
Aber wenn die sportliche Qualität nicht da ist, bist du dann. Ist Pete Carroll dann derjenige, wo du optimistisch in eine Saison gehst, auch wenn jetzt die Quarterback-Situation.
Also nicht in die Saison 2025.
Okay.
Aber okay. In einem 2 bis 3 Jahre. Also 3 Jahre ist der Vertrag, denken wir in einem 3-Jahres-Fenster. Die spannende Frage ist ja auch, wie viel Geduld Pete Carroll selbst jetzt da mitbringt. Weil eine Gefahr, die ich auf jeden Fall sehe, und da wird die kommende Offseason, also die nächsten Wochen werden uns da viel verraten, ist, dass die Raiders jetzt direkt versuchen zu overpacen. Also sofort versuchen, kompetitiv zu sein, kurzfristige Moves machen und so weiter. Und dann geht's halt irgendwie, weiß nicht, 2x8 und 9 in der Division. Und dann ist halt irgendwie der Nächste dran, so ein bisschen. Da wird uns diese Offseason, wie gesagt, viel verraten. Aber Pete Carroll weiß, wie man ein Team aufbaut. Pete Carroll weiß, wie man ein Lockerroom aufbaut, wie man ein kompetitives Team formt. Das geht für mich schon so vom Effekt her in die Richtung Harbaugh zu den Chargers. Ist natürlich auch eine coole Nebenstory, dass wir jetzt Pete Carroll und Jim Harbaugh wieder in einer Division haben.
Generell diese Division ist die krasseste absurd. Division, was Coaches angeht. Also Carroll gegen Harbaugh, okay, das gab's schon häufig. Und dazu hast du einfach noch Sean Payton und Andy Reid. Das ist einfach eine Hall of Fame Division.
Also, ich sehe die ganzen Bedenken, gerade jetzt so mit diesem, wie kurzfristig planen die jetzt und so weiter. Aber ich sehe es eben auch andersrum. Es gibt in meinen Augen nicht viele verfügbare Coaches, denen ich es zutraue, die Raiders wieder zu einer seriösen Franchise zu machen. Und Pete Carroll ist einer davon. Die Frage ist halt, wie langfristig das funktioniert.
Wo wir uns halt bei ihm sicher sein können, ist, dass er einer dieser Culture Coaches ist, wie du schon gesagt hast, der kann Lockerroom aufbauen, eine Franchise aufbauen und so weiter. Und kann vor allem auch, hat die Führungsqualitäten, so eine Franchise zu führen. Aber wir haben auch schon bei den Seahawks gegen Ende gesehen, dass er im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen, WhatsApp vielleicht noch ausmachen nebenbei, das werde ich nicht rausgeschnitten bekommen mitten im Satz, dass er so ein bisschen veraltet gewirkt hat. Also, dass ich weiß, so seine Ansichten, seine Football-Ansichten so ein bisschen überholt wirkten. Und das ist jetzt ein Jahr später, bin ich da jetzt auch nicht optimistischer.
Ich glaube auch nicht, dass du dir jetzt das Taktikgenie reinholst. Frage für mich ist halt wirklich eher, welche Grundlage kann Pete Carroll in 3 Jahren legen? Weil es wird ja, also ich bin mir auch sicher, dass sie in irgendeiner Art und Weise einen Nachfolgeplan schon im Sinn haben. Irgendwas werden sie da besprochen haben müssen und irgendwas wird vielleicht auch Pete Carroll im Sinn haben. Wie sehr kann er die Ausrichtung, so die die Flugkurve, wenn man so will, dieser Franchise verändern in diesen nächsten 2 bis 3 Offseasons und dann eben in den Saisons natürlich. Das ist für mich die größere Frage. Weil dass die Raiders jetzt nicht in 2 Jahren um Super Bowl spielen, völlig egal, wer da der Head Coach ist. Ich glaube, das wissen wir alle.
1994 hat Pete Carroll seinen ersten Job in der NFL als Head Coach bekommen. Bei den New York Jets. Und in seinem ersten Draft als Head Coach hat er in Runde 1 mit Pick 12 welchen Spieler gedraftet?
Aaron Glenn.
Richtig. Und Aaron Glenn übernimmt jetzt die New York Jets. Ist das nicht ein schöner Cycle? The aber Circle echt. Of NFL Head Coaching Life. Aaron Glenn, der neue Coach in New York.
Mich hat es insofern ein bisschen überrascht, als dass wir ja normalerweise eher sehen, dass Teams dann was anderes versuchen, als das, was gerade nicht geklappt hat. Also, ja. Wenn jetzt ein älterer Coach da war, kommt ein jüngerer. Wenn ein Defense-Coach kam, kommt eher der Offense-Coach. Und bei den Jets bleiben sie ja an sich in einer ähnlichen Richtung. So Defense-Culture-Head-Coach, würde ich es mal nennen. Robert Saleh, jetzt Aaron Glenn. Alles, was man zu Aaron Glenn hört, klingt nach einem sehr, sehr guten Head-Coach-Kandidaten. Hier gilt genauso dieser Vorsichtshinweis wie bei jedem anderen Kandidaten. Aber das ist schon jemand, wo man viel hört, was der so gerade eben auch in dem Thema Menschenführung, Lockerroom anführen und so weiter, dass er da wohl wirklich, wirklich sehr vielversprechend zumindest ist. Du hast es angesprochen, er war ein First-Rounder der Jets. Er hat auch, ich glaube, 8 Jahre lang bei den Jets gespielt, war ein sehr guter Spieler für New York. Das heißt, du hast vielleicht zumindest ein bisschen auch Vorschusslorbeeren bei den Fans und vielleicht bei den Medien. Das kann nicht schaden in New York. Hier ist natürlich die Frage, Offensive Coordinator, klar. Quarterback, klar. Glenn hat die Fragen zu Aaron Rodgers, die natürlich kamen, hat er erstmal auf Eis gelegt, in beide Richtungen. Also er lässt es jetzt erstmal komplett offen. Woody Johnson hat ja schon mal gesagt, dass er Rodgers gerne behalten würde, wenn Glenn mit ihm weitermachen will. Also da ist schon mal so die erste Duftmarke gesetzt. Das sind natürlich die Fragen, die wir immer haben bei einem defensiven Headcoach. Wer ist der Offensive Coordinator, wer ist der Quarterback?
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also natürlich kann man jetzt nicht wahnsinnig viel aus so ersten Pressekonferenzen rausziehen, außer vielleicht, wie machen sie sich gegenüber der Medien? Und das ist auch ein wichtiger Part, ne? Wir erinnern uns, wir haben über Jared Mayo häufig gesprochen, dass das teilweise nicht so glücklich wirkte. Ja. Wir kommen gleich noch zu einem Headcoach, dessen Pressekonferenz jetzt nicht gerade überzeugend war. Aber was ich finde ich schon, was man da schon irgendwie rausziehen kann, ist, wie sehr kann der eine Fanbase und dann natürlich vielleicht auch Spieler mitnehmen und auch teilweise anzünden, motivieren. Und da muss ich sagen, als ich den Auftritt von Aaron Glenn gesehen habe, und du hast es ja gerade schon angedeutet, gilt so als jemand, der da wirklich Potenzial haben soll, der hat mich mitgenommen.
Ich weiß, was du meinst.
Der hat mich abgeholt.
Man muss natürlich vorsichtig sein, also an wen ich da immer denken muss, ist Matt Rhule, der so gefühlt die beste Introductory Press Conference ever hatte und dann halt so gar nicht funktioniert hat. Also es schadet natürlich nicht, ne, wenn man da schon mal zeigt, dass man vor so einem Raum treten und den auch bestimmen und führen kann und da nicht, ja, schon nervös, glaube ich, ein Stück weit wirkt, wie wir es bei manchen anderen gesehen haben. Aber umgekehrt, da haben wir auch genug gesehen, dass solche Head Coaches dann scheitern natürlich. Und andere, die sehr weird rüberkommen, erstmal funktionieren.
Ja, aber viele von denen, die weird rübergekommen sind, haben es dann, also viele von denen haben es nicht geschafft. Also ja, Nick Sirianni, glaube ich, war jetzt auch, wenn ich mich richtig erinnere.
Sirianni war der total zerrissen wurde. Nicht weird-mäßig, sondern weil er halt offensichtlich extrem nervös war.
Ah ja, stimmt. Weird war eher so Adam Gaze-mäßig.
Ja, Gaze. Ja, Gaze war da, das stimmt.
Ey, aber gute Überleitung.
Duval.
Ich hab dir gesagt, wir haben einen neuen Sound hier auf meinem Board und es ist Liam Cohen.
Duval.
Und den werdet ihr jetzt die ganze Saison über hören, wenn es um die Jacksonville Jaguars geht. Liam Cohen, Ex-Offensive Coordinator der Buccaneers, ist neuer Head Coach bei den Jaguars. Und das war so cringe, es tut mir so leid, aber es war so ein komischer Auftritt, inklusive
Duval.
Guckt euch das Video dazu an. Ey, jetzt kann mir niemand erzählen, dass der in den Lockerroom kommt und irgendwie 50 Vollathleten, junge Vollathleten, dass die da angezündet also, werden von
ich,
dem.
Ich will eine Lanze für ihn brechen, weil ich ja selber das bei einem Team, das ich sehr intensiv verfolge, mitgekriegt habe. Mit den Cardinals, genau. Und Gannon war und ist auch sehr, sehr weird. Aber du kannst jeden Leader in diesem Team anhören und jeder sagt, was für ein unfassbarer Anführer der ist. Deswegen.
Ich weiß. Ich will jetzt nicht sagen, der hat gar keine Chance. Also, für den würde ich nicht mal den Müll rausbringen, wenn er so mit mir spricht. Also, was er mit seinem Gesicht veranstaltet, mit den Augenbrauen, die ganze Mimik, dann dieser viel zu große Anzug, diese völlig ignorierte Frisur.
Also,
die Gesamterscheinung war so, boah.
Kann ja einen relativ leichten Bogen schlagen. Vielleicht war er einfach selbst überrascht davon, dass er Headcoach in Jacksonville wird, weil die Timeline hier.
Ja.
Ist wild. Wir hatten es ja schon mal ganz kurz angesprochen am Ende einer Folge, das war ja letzte Woche, als gerade die Breaking News kam, Liam Cohen bleibt in Tampa, wird einen neuen Vertrag dort unterschreiben. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Liam Cohen sagt den Jaguars ab. Liam Cohen ist bereit, in Tampa einen neuen Vertrag zu unterschreiben, der ihn Bericht zufolge zum bestbezahlten Offensive Coordinator in der NFL gemacht hätte. Keine 24 Stunden später feuern die Jaguars Trent Baalke, wo wir letzte Woche noch gesagt haben, unverständlich, dass sie an Baalke festhalten und dass sie das wahrscheinlich auch in ihre Headcoach-Suche limitiert. Die Entwicklung dann, nachdem Cohen initial abgesagt hatte, bestätigen das ja komplett. Also sie feuern Baalke, was Cohen wieder ins Rennen bringt, nachdem zu dem Zeitpunkt schon Robert Saleh als der Favorit in Jacksonville galt. Cohen hat seinen Vertrag in Tampa noch nicht unterschrieben zu dem Zeitpunkt, der ihn nämlich nicht nur sehr gut bezahlt hätte, sondern eine Klausel drin hatte, dass er kein weiteres Interview mit den Jaguars führen darf. Was auch ungewöhnlich ist und ja auch ganz klar zeigt, wie sehr die Bucks auch gezittert haben, weil sie offensichtlich befürchtet haben, dass das nochmal heiß werden könnte mit Jacksonville. Also Jaguars feuern Baalke, machen Cohen ein neues Angebot. Cohen, der eigentlich am Donnerstag in Tampa Bay in den Facilities erwartet wurde, um den neuen Vertrag da zu unterschreiben, erscheint da erstmal nicht, reagiert wohl auch erstmal nicht auf die Anrufe der Bucks, fliegt stattdessen nach Jacksonville für ein zweites Interview und setzt dann am späten Nachmittag Todd Bowles darüber in Kenntnis, dass er mit Jacksonville nochmal spricht und verlässt die Jaguars nicht, bevor er neuer Headcoach dort ist. Also viel passiert, auch einfach eine Situation, die ich noch nie erlebt habe, dass ein Team quasi nachträglich im Interviewprozess, wenn man so will, seinen GM feuert, um eine zweite Chance bei einem Headcoach-Kandidaten zu bekommen.
Naja, aber der Owner hat es ja quasi ein paar Wochen vorher schon gesagt, dass er das machen wird. Ja. Er wurde gefragt in einem Interview, das war so Zoom-Call-mäßig, also Video-Call, wo Trent Baalke und der Owner beide drin waren.
Richtig.
Und da wurde der Owner gefragt, wenn ein Headcoach sagt, ich möchte nicht mit diesem GM, also ich vereinfache das jetzt mal, ich weiß nicht, ist jetzt kein Zitat, wenn ein Coach sagt, ich komme nur nach Jacksonville, aber nicht mit diesem GM, nur wenn er fliegt, würden sie es dann machen? Und er sagt einfach trocken, ja, würde ich machen.
Das ist richtig, ja, stimmt, er hat es angekündigt, ich hätte es nicht erwartet, aber gut. Dass dann das andere Team so eine Interviewverbotsklausel durchdrücken will, auch nicht unbedingt die Norm, also wirklich eine wilde Situation. Und dann, ich meine, wir haben jetzt zwei schon besprochen, Pete Carroll, Brian Schottenheimer. Ich würde sagen, vom Namen her ist das jetzt ja keine große Überraschung, dass Liam Cohen ein begehrter Kandidat ist, aber vom Ablauf der ganzen Nummer unterstreicht es nochmal, was für ein wilder Headcoach-Hiring-Cycle das ist.
Und wenn es stimmt, dass Liam Cohen dann nach dem Angebot die Bucks so ein bisschen geghostet haben soll, ich weiß nicht, es ist einfach kein gutes Gesamtbild.
Also
aber ich lass mich überraschen.
Ja,
lass mich gerne überraschen.
Ich versuche die Timeline halt dahinter zu verstehen. Und ich glaube,
dann soll sein Kind noch krank gewesen sein, hat seine Frau
Kind
dann irgendwie
war krank,
gesagt.
Genau. Das war auch wohl was er den Bucks gesagt hat. Also das ist wohl auch legit, das war keine Ausrede oder sowas. Macht es dann auch nicht leichter. Aber ich glaube, dass Cohen sich einfach eine negative Presse zum Start da so ein bisschen hätte sparen können, indem er den Bucks einfach am Donnerstagmorgen gesagt hätte, ey, neue Situation, Jacksonville, gibt eine zweite Interviewrunde, fertig. Statt halt den Tag über wohl nicht auf Anrufe zu reagieren und dann irgendwann am späten Nachmittag Todd Bowles zu sagen, der es wohl zu dem Zeitpunkt dann selber auch schon rausgekriegt hatte, dass er noch mal in Jacksonville ist.
Ja, Ich bin sehr gespannt.
Duval.
Ich sag, wenn die gut werden jetzt, Liam Cohen und Trevor Lawrence, bin ich sehr gespannt drauf.
Ey, wenn die gut werden, dann wird dieser Clip, beziehungsweise dann wird aus diesem Clip, wird das halt so ein Running Gag wahrscheinlich auch in der Kabine. Und dann wird das nicht mehr, so gerufen wie vorher, sondern so wie Liam Cohen es,
glaube ich auch,
in Anführungszeichen gerufen hat. So, das waren die Head Coaches. Wir haben noch ein paar Coordinator, die ja entlassen oder neu eingestellt wurden. Fangen wir an bei den Houston Texans. Und so schnell kann sich ein Blatt wenden. Letztes Jahr noch einer der begehrtesten Koordinator, hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, bestimmten Headcoach-Posten zu bekommen, ist bei den Texans geblieben und jetzt wurde er von den Texans gefeuert. Offensive Coordinator Bobby Slowick.
Ja, ich hatte in meiner Kolumne nach dem Playoff aus der Texans geschrieben, dass DeMeco Ryans jetzt als Headcoach gefordert ist, weil wenn er an dem aktuellen Setup festhält und die Offense dann wieder struggelt nächstes Jahr, ähnliche Probleme hat, spätestens dann fällt es auf ihn als Headcoach zurück. Und er hat beide Reißleinen gezogen, wo ich mich gefragt hatte, ob sie zumindest eine ziehen. Slowick als Offensive Coordinator und vielleicht sogar fast noch kritischer, Chris Strausser als Offensive Line Coach wurde auch entlassen. Ich meine, die Line hat das ganze Jahr über so schlecht gecoacht gewirkt. Wir haben super oft hier auch drüber gesprochen, dass die einfache Stunts nicht aufnehmen können, dass die Protection-Zuteilungen nicht funktionieren. Das war für mich die Basis der Probleme. Und der andere Teil war dann eben, dass Slowick keine Antworten gefunden hat und komplett versucht hat, seinen Plan A durchzudrücken, der aber mit dieser Line niemals funktionieren konnte. Jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung sie gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass DeMeco Ryans hier die richtigen Schlüsse gezogen hat, mit beiden Personalien.
Und dann eine Verpflichtung, ja, die hat man kommen sehen. Die haben wir auch kommen sehen, haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast drüber gesprochen. Die 49ers haben einen neuen alten Defensive Coordinator, und zwar Robert Saleh.
Ja, er hatte ihnen wohl ja sogar die Zusage gegeben, dass wenn er keinen Headcoach-Posten bekommt, und er war ja eben, wie gesagt, Jacksonville, war er dann kurzzeitig der Top-Kandidat, in Dallas war er ein Kandidat, wenn er da keinen kriegt, dass er dann als Defensive Coordinator zurückkommt. Und ich glaube, aus Niners Sicht ist das ein absoluter Glücksfall. Jo. Die haben jetzt 2 Jahre lang eine Lösung gesucht. Ich denke, Saleh gibt ihnen direkt wieder mehr Stabilität, direkt mehr, auch mehr Ceiling, wird ein klares Upgrade sein, gibt so ein bisschen auch dieses Feuer, glaube ich, zurück in die Defense. Und klar, sie müssen sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass Saleh dann zeitnah wieder Headcoach-Kandidat sein wird, wenn er jetzt schon 2 Interviews hatte, nachdem er entlassen wurde bei den Jets. Aber vorübergehend, für den Moment, denke ich ehrlich, für San Francisco hätte es keine bessere Lösung gegeben.
Die Lions waren auf der Suche nach einem Nachfolger für Ben Johnson, dem Offensive Coordinator, Offensive Coordinator, und haben eine, wie ich finde, überraschende Wahl getroffen mit John Morton.
Überraschend vor allem, weil, also ich hatte zumindest den Eindruck, dass es auch bei Lions-Fans sehr verbreitet war, dass die intern befördern werden, also dass die einen internen Kandidaten hochziehen zum Coordinator. Morton, sehr viel West Coast Offense-Prägung, sehr viel Sean Payton-Prägung. Der war schon ganz am Anfang, 2006, ein Jahr bei den Saints unter Sean Payton. Dann ein paar Jahre College, dann war er in San Francisco mit Jim Harbaugh. Und dann noch mal Saints. Und dann jetzt nach ein paar Zwischenstationen die letzten beiden Jahre in Denver als Pass-Game-Coordinator. Als Playcaller haben wir ihn nur ein Jahr gesehen. Das war Offensive-Coordinator bei den Jets unter Todd Bowles 2017. Das war keine gute Offense. Da wurde er auch nach einem Jahr wieder entlassen. Muss natürlich nichts heißen. 8 Jahre später ist klar, aber das ist jetzt zumindest die einzige Sample-Size als NFL-Playcaller, die wir von ihm haben. Dan Campbell kennt ihn. Dan Campbell kennt ihn aus New Orleans. Die beiden waren ein Jahr lang zusammen im gleichen Coaching-Staff dort. Und Morton war vor 2 Jahren, beziehungsweise mittlerweile vor 3 Jahren, 2022, als Senior Offensive Assistant für ein Jahr in Detroit. Das heißt, eine gewisse Vertrautheit ist da. Hat mich trotzdem überrascht, dass sie einen externen Kandidaten holen, auch wenn so komplett extern ist er ja nicht, er war in Detroit auch schon.
Und dann eine Verpflichtung, die du gecallt hast, beziehungsweise ich glaube, es war sogar deine Wunschlösung, für die Chicago Bears als neuen Defensive Coordinator an der Seite von Ben Johnson steht jetzt Dennis Allen.
Ja, für mich der beste Defensive Coordinator in meinen Augen, der verfügbar war. Und ich glaube, die beste Verpflichtung, die Ben Johnson hier
besser
machen
als Robert Saleh?
Ich würde sagen ja, auch wenn die sich wahrscheinlich nicht viel geben.
Robert Saleh wäre aber nicht realistisch gewesen. Der wäre, bevor er zu Ben Johnson gegangen, der wäre nicht zu den Bears gegangen, glaube ich. Ja, wenn er die Chance gehabt hat, zu den 49ers zurückzukehren.
Gut möglich, ja. Also Dennis Allen, richtig guter Defensive Coordinator. Er bringt Headcoach-Erfahrung mit, was ich generell immer positiv finde, wenn wir so einen jungen First-Time-Headcoach haben. wenn der sich dann einen Coordinator sozusagen auf der anderen Seite des Balls holt, der auch ein bisschen Headcoach-Erfahrung hat und da vielleicht auch helfen kann, gerade zu Beginn. Ja, mag ich sehr. Ich bin gespannt, was Allen aus dieser Defense macht. Die wird auf jeden Fall aggressiver aussehen als unter Matt Eberflus.
Der Name Kubiak ist gerade schon mal gefallen, oder? Hab ich mir das eingebildet?
Ich glaube nicht,
aber. Bei John Morton? Nee, da haben wir über Sean Payton gesprochen, ne? Ja. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Vergesst das. Gemischte Gefühle bei den Seattle Seahawks-Fans. Neuer Offensive Coordinator ist Clint Kubiak.
Ja, also war bei den Saints ja letztes Jahr der Offensive Coordinator. Was der auf jeden Fall mitbringt im Vergleich zu dem, was die Seahawks-Offense in der vergangenen Saison oder in der laufenden Saison unter Ryan Grubb nicht hatte, ist diese Verzahnung von Run-Game und Passing-Game. Da habe ich ja oft drüber gesprochen, dass mir das komplett fehlt bei den Seahawks, dass es total isoliert voneinander funktioniert. Das hat Kubiak in New Orleans gezeigt. Ich meine, sein Name verrät uns ja auch schon einiges, wo er herkommt. Er hat in Minnesota unter Kevin Stefanski und unter seinem Vater, Gary Kubiak natürlich, gearbeitet. Er war ein Jahr in San Francisco unter Shanahan. Also die Prägung sollte relativ klar sein. Ich denke, das ist erstmal was Positives für Seattle, weil es eines ihrer größten offensiven strukturellen Probleme adressiert. Mike McDonald hat es ja auch recht klar gemacht, dass sie mehr von ihrem Run-Game brauchen, auch philosophisch da anders denken wollen. Wie gut es dann tatsächlich funktionieren kann, das hängt halt dann trotzdem maßgeblich davon ab, was sie gerade für die Interior Offensive Line machen in der Offseason.
Und die Bengals brauchten ja einen neuen Defensive Coordinator, haben sich mal wieder für eine interessante Wahl oder für eine interessante Option entschieden, und zwar eine aus dem College von Notre Dame. Al Golden ist der neue DC in Cincinnati.
Genau, alter Bekannter in Cincinnati, war der Linebackers-Coach bei den Bengals 2020, 2021, ist dann zu Notre Dame, war die letzten 3 Jahre der Defensive Coordinator da. Notre Dame, fantastische Defense zuletzt. Wenn ihr das College-Update hört, dann hört ihr uns regelmäßig schwärmen von dieser Defense. Da spielt der Headcoach natürlich auch eine große Rolle, ganz klar. Aber das wird spannend, was Golden sich da auch schematisch vorstellt. Er hat natürlich Lou Anarumo dementsprechend auch erlebt, also Linebackers-Coach gewesen, das heißt, unter Lou Anarumo gearbeitet. Bei Notre Dame jetzt in einer sehr man-heavy-Defense gecoacht. Er hat schon gesagt, so einige Sachen wollen sie beibehalten. Base-Personnel, was von Anarumo auch der Fall war, das werden sie jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine sehr secondary-lastige Offseason in Cincinnati bekommen, wo sie wirklich versuchen, da ein, zwei Difference-Maker wieder zu kriegen und darüber die Defense noch mehr aufzubauen.
So, das war unser vollgepacktes News-Segment mit vielen Coaches, mit vielen Koordinator-Verpflichtungen und Entlassungen. Aber jetzt schauen wir auf die vergangene Saison zurück und verleihen Awards.
NFL Review.
Wir haben wieder einige schöne Kategorien mitgebracht. Ihr kennt sie aus dem vergangenen Jahr. Die bleiben eigentlich grundsätzlich so, wie sie vergangenes Jahr waren, außer die Community Awards. Letztes Jahr haben wir damit angefangen, dass ihr Kategorien einreichen könnt. Da haben wir auch wieder zwei sehr schöne Ideen mit dabei. Aber wir fangen chronologisch beim Beginn des NFL-Kalenders sozusagen an und starten mit dem Trade des Jahres. Gab gar nicht so viele gute dieses Jahr. Kann das sein? Jahr, also ich habe mich wirklich dumm und dämlich gesucht. Das kann nicht sein.
Es waren mehr Trades, die ich als Warnung abspeichern würde.
Absolut.
Also Jarius Sneed habe ich mir herausgeschrieben, der für den Drittrundenpick nach Tennessee gegangen ist. Ich glaube nicht, dass die Titans den Trade noch mal machen würden, wenn sie es könnten. Matt Judon, auch ein Drittrundenpick. Kommen wir später noch dazu. Gut, der Hassan Reddick-Trade, das hatte andere Gründe. Der Jahan Dotson-Trade, der die Eagles einen Drittrunden-Pick und zwei Siebtrunden-Picks kostet. Sie kriegen einen Fünftrunden-Pick noch zurück. Aber auch der, ich glaube nicht, dass sie den noch mal machen würden. Marshall Lattimore, wir haben einige Male drüber gesprochen. Den habe ich damals kritisiert, den kritisiere ich jetzt fast noch mehr. Ja, viele Warnungen. Ich habe zwei gefunden, die ich mochte.
Ich habe auch zwei gefunden, die ich mochte. Ich kann aber nur einen Award verleihen. Und ich gehe tatsächlich in eine bisschen andere Richtung. Ich nehme einen reinen Pick-Trade. Und zwar einen Pick-Trade von den Jaguars, von den Jacksonville Jaguars und den Minnesota Vikings.
Der wäre eine Alternative mir gewesen, ja.
Ist meine Nummer 1 am Ende geworden, weil die Jaguars es ist halt noch schwierig, komplett zu beurteilen, weil zwei der Picks erst nächstes Jahr drankommen. Und dann entscheidet sich natürlich auch so ein bisschen, was die Jaguars aus dem Kapital machen. Aber nochmal zur Erinnerung, die Jaguars sind im Draft vergangenes Jahr von Pick 17 auf 23 zurückgegangen. Wie gesagt, im Tausch oder im Trade mit den Vikings bekommen oder haben halt diesen Nummer 23-Pick bekommen, einen 5th-Runden-Pick in dem Draft und dann nochmal einen 3. und 4th-Runden-Pick 2025. Also wirklich ordentlich Munition. Und an 23 haben sie Brian Thomas gedraftet, den Wide Receiver, den vielleicht besten, einen der besten Rookie-Wide Receiver des Jahres. Und sie haben eben nächstes Jahr nochmal wieder wirklich keine uninteressante Munition. Dritt- und Viert-Runden-Pick obendrauf. Und das finde ich value-technisch dafür, dass sie irgendwie 6 Plätze im Draft in der ersten Runde vergangenes Jahr zurückgegangen sind, haben sie bislang das Maximum rausgeholt.
Also ein Punkt, du musst noch üben. Kein einziges Mal der Duval-Sound. Das war ein bisschen enttäuschend.
Damn.
Aber inhaltlich.
Das darf mir nicht passieren.
Ja, normalerweise ignorierst du halt die Jaguars oder hast Trevor Lawrence, eins von beiden. Das heißt, hast du wirklich positiv drin. Nein, habe ich mir auch aufgeschrieben. So. Habe ich mir auch aufgeschrieben als einen absolut positiven Trade für Jacksonville. Ich habe mich entschieden für Jerry Jeudy.
Das ist meine Nummer zwei gewesen.
Sehr gut, dann haben wir da, sind wir quasi auf der gleichen Wellenlänge. Von den Broncos zu den Browns. Für den 5th- und 6th-Runden-Pick hatte mit weitem Abstand seine beste Saison. Nicht nur zum ersten Mal 1.000 Yards, 1.229, also deutlich drüber. 90 Catches, das sind über 20 mehr als in seiner bis dato besten Saison. Und das bei 142 Targets. Jerry Jeudy hatte in 4 Jahren in Denver nie mehr als 110 Targets in einer Saison. Und das ja weitestgehend mit verheerendem Quarterback-Play in Cleveland dieses Jahr. Ja. Also, ich meine, in der zweiten Saisonhälfte dann, klar, nach dem Amari Cooper-Trade, war er die Nummer 1 dann auch bei den Browns. Der hatte in der zweiten Saisonhälfte in 9 Spielen 6 mit je 10 plus Targets. 300-Yard-Spiele, natürlich das Highlight gegen Denver ausgerechnet. 235 Yards, ein Touchdown. Der war am Ende mehr als eine reine Nummer 2. Der war am Ende eine Low-End 1. Mal gucken, ob er das bestätigen kann, aber die Browns haben es geschafft, sich auf der Position mit einem relativ günstigen Trade und vor allem, wenn wir dann den Amari Cooper Trade versuchen, damit zu verrechnen, dann gehen sie ja sogar positiv noch raus, sich zu verjüngen auf der Wide Receiver Position und haben da viel mehr einen Fixpunkt für wer auch immer Quarterback spielt nächstes Jahr, als ich das gedacht hätte, als sie für Jeudy getradet haben.
Ja, ich konnte am Ende nicht Jerry Jeudy den Award geben, weil dafür hat er zu schlechte Madden-Ratings.
Ah, okay, fair.
Grüße an Woody Johnson nach New York.
Hat er wirklich? Ich weiß es nicht.
Das war doch der Grund, warum die Jets Jerry Jeudy nicht getradet haben.
Aber hat er jetzt nicht mehr, oder? Also jetzt
keine
hat er nicht
Ahnung.
Mehr.
Keine okay. Ahnung. Ich dachte, das aber ist das ist mehr wirklich, Insider. Das ist eine der besten Stories, die ich je gelesen habe. Woody Johnson hat gesagt, nee, den Jerry Jeudy möchte ich nicht mal für einen 5. und 6. Runden-Pick, weil die Madden-Ratings sind einfach nicht gut genug.
Ja. Bitter.
Nächste Kategorie ist die beste Free-Agency-Verpflichtung des Jahres. Da wiederum gab es einige sehr, sehr gute. Für mich stechen vor allem zwei heraus. Und das hat dafür gesorgt, dass ich abermals die Erkenntnis hatte, Howie Roseman ist der beste GM der NFL.
Ja.
Ich habe mich am Ende dann für den Deal entschieden, der Pound for Pound der beste Deal war, der mit Abstand das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Weil ich finde, das ist bei einer Free Agency auch nicht irrelevant. Wie viel Geld investierst du, um einen Starter zu bekommen, um einen der Besten auf dieser Position zu bekommen? Und die Eagles haben fast gar nichts investiert, um einen der besten Linebacker des Jahres zu kriegen. Mhm. Zach Bourne. Out of nothing. Ja. Ja. Der hat 4 Jahre bei den Saints gespielt. Sein Höchstwert in Sachen Snaps waren rund 300. Der war kein Starter bei den Saints. Der war auch Outside-Linebacker bei den Saints. Und dann holen ihn die Eagles, geben ihm einen Einjahresvertrag, 3,5 Millionen, also in NFL-Terms quasi nichts. Der spielt 1150 Snaps, ist jedes Spiel Starting-Inside-Linebacker und ist direkt einer der Besten der NFL auf der Position? Das finde ich so crazy.
Sie hatten es ja vor allem auch selber nicht so geplant. Also sie haben den so als Rotationsspieler, Special-Teamer.
Du kannst ihn ja auch nicht holen mit der Vita als Starter. Aber
nee, genau. Und Vic Fangio hat halt gesagt, er glaubt, er kann Linebacker spielen.
Ja, so. Konnte er.
Der Rest ist History. Ja, das ist wirklich eine der individuellen Stories auch dieses Jahr. Ich meine, der wird jetzt wieder Free Agent. Wird spannend sein, ob sie Geld in die Hand nehmen und ihn behalten oder halt gehen lassen.
Aber wie auch immer, auf jeden Fall hat er sehr, 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 sehr viel Geld dieses Jahr verdient.
Deutlich mehr als jetzt auf seinem aktuellen Vertrag. Also, das Verrückte ist ja, du könntest diesen Award, wenn du hier Siegertreppchen machen würdest, Gold, Silber, Bronze, du könntest alle drei den Eagles geben. Du könntest Zach Bourne, Mekhi Becton, Saquon Barkley.
Ja.
Du könntest alle drei den Eagles geben. Ich habe mich für Barkley entschieden. Also Barkley.
Ja, ist meine Nummer zwei.
Ich meine, klar, vom Preis her teurer, 3 Jahre 12,5 pro Jahr, 26 garantiert. So vom Volumen her, dass ihr es nochmal auf dem Zettel habt, vergleichbar mit dem, was Gabriel Davis von den Jaguars bekommt oder Chidobe Awuzie von den Titans, also bekommen hat in der vergangenen Free Agency. Und wenn du mich jetzt im Vakuum fragst, welche Position ist denn wichtiger? Natürlich sind Corner und Receiver in Summe definitiv wichtiger. Aber was Barkley dieses Jahr für die Eagles war, so essentiell für alles, was die offensiv gemacht haben. Gerade eben mit dem Blick darauf, dass sie mehr vom Run-Game vielleicht auch brauchen als andere Teams. Und da spielt natürlich auch die Offensive Line eine Rolle. Aber wir haben letztes Jahr die Andre Swift in dieser Offense gesehen und dann eine vergleichbar guten, wenn nicht sogar besseren noch Offensive Line. Der war auch produktiv, aber nicht auf dem Level, auf dem Barkley jetzt ist. Und deswegen für mich, also ich habe in mehrere Richtungen hier gedacht. Ich habe auch im günstigen Preissegment geguckt. Ich meine, wir sollten zumindest Russell Wilson einmal kurz erwähnen.
Bourne ist aber das günstige Preissegment.
Genau. Bourne wäre das günstige. Wilson für 1,2 Millionen. Da gab es natürlich Gründe dafür, aber trotzdem ein gutes Signing. Mike Gesicki habe ich mir rausgeschrieben. Im günstigen Segment. Der hat 2,5 Millionen Dollar gekostet. 400.000 waren garantiert in seinem Free-Agency-Vertrag bei den Bengals. Und der hatte am Ende der Regular Season, war der quasi gleich auf mit Mark Andrews, was Receiving Yards unter Titans angeht. Also der war ja quasi der Slot-Receiver für die Bengals. Und selbst im oberen Preissegment, finde ich, gibt's super spannende Kandidaten. Xavier McKinney, was der mit der Packers-Defense gemacht hat. Grenard für die Vikings. Also klar gab's hier auch Fehlgriffe wie immer. Aber ich fand insgesamt, wenn ich so, als ich so die Free Agency Deals durchgegangen Derek bin, ich Henry? Konnte. Henry? Achso, als Treffer mal zu.
Ja. Entschuldigung. Ja, du
oberen,
warst schon bei negativen. Ich war noch bei den etwas teureren, aber guten Free Agency Deals.
Ja, genau. Der wäre jetzt für mich in der Barkley-Richtung halt. Ich meine, der war ja günstiger als Barkley dann. Ja. So. Aber da gab es überall, fand ich, Deals, die ich als positiv darstellen kann.
Absolut. Der beste Pick des vergangenen Drafts. Und ich werde dich zur Weißglut bringen. Ein Running Back Pick. Kannst du es glauben?
Ich weiß wer, den habe ich mir auch aufgeschrieben, aber es
ich wusste, dass du ihn niemals nehmen würdest, aber in meinen Augen, also ich gucke ja in dieser Kategorie, gehe ich weg von den ersten Runden, von den ersten ein, zwei Runden, weil ja, wenn du da einen Treffer hast, ist super. Und es gab viele Treffer, würde ich behaupten, in den ersten beiden Draft-Runden, zumindest gemessen nach einem Jahr. Ja, viele tolle Spieler. Aber ich finde halt, die Kunst ist es natürlich dann, in den mittleren und späten Runden jemanden zu finden. Und ich habe mich für einen Running-Back-Pick entschieden, weil das ist doch genau die Art Pick. Oder so stellt sich jeder Analyst, der Positional Value einigermaßen verstanden hat und im Blut hat, einen Running Back Pick vor. Späte vierte Runde, es sind schon 5 Running Backs vom Board, dann pickt man einen und bekommt einen Top 10 Back der Saison, Platz 10 nach Rushing Yards, über 1100 um genau zu sein, und das, obwohl er erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig gefeatured wurde und mehr Volume gesehen hat. Platz 4 in Yards pro Run, Platz 1 in Yards pro Versuch nach Kontakt. Und dazu einer der besseren Receiving Backs der Liga. Bucky Irving von den Tampa Bay Buccaneers.
Also hatte ich mir auch rausgeschrieben, wie gesagt. Wäre mein Pick gewesen, wenn die Kategorie bester Steal oder sowas wäre.
Bester Value-Pick.
Bester Value-Pick von mir aus auch, ja. Der beste Pick ist Jaden Daniels im vergangenen Draft. Ich weiß, das ist nicht spektakulär und das ist nicht groundbreaking, aber
ne, da ist mir der, also verstehe ich und werde ich mich natürlich nicht gegen wehren, wäre für mich aber trotzdem nicht in Frage gekommen, als halt der zweite Pick war.
Das stimmt, klar, aber
und für mich der logische an der Stelle, also
aber du musst du so ja trotzdem machen und treffen, so, also, weißt du, ja, ich meine, deswegen, das, also, wenn du einen Pick rausnehmen willst, der eine Franchise verändert hat, dann ist es halt der. Deswegen ist das für mich die Wahl. Ich habe mir Bucky Irving auch rausgeschrieben. Wir haben ja keinen Steel Award oder sowas. Deswegen finde ich es voll okay, auch hier in eine andere Richtung zu denken. Ich hatte mir Cooper DeJean aufgeschrieben aus der zweiten Runde. Ich hatte mir Jared Verse aufgeschrieben, der einfach ein Top-5-Edge-Rusher war in seiner Rookie-Saison und den die Rams an 19 gepickt haben. Aber der beste Pick für mich ist Jaden Daniels.
Ja, nehme ich gerne. Gar kein Problem.
Können wir auch gleich als Überleitung nehmen für den nächsten Award.
Offensive Rookie of the Year. Ich habe vor der Saison gesagt, ich habe extra noch mal reingehört, wenn die Bears Offense mehr Probleme hat, als wir denken, wenn Caleb Williams mehr Probleme bekommt, als wir erwarten, dann wird Jaden Daniels Offensive Rookie of the Year. Und natürlich ist das hier mein Pick. Klar. Natürlich.
Also, kann kein anderer sein. Du hast danach eine riesen Gap. Ich habe Brian Thomas, Malik Nabers und Bucky Irving als meine drei Kandidaten dahinter.
Was? Nochmal. Wen? Offensive Rookie of the Year und du hast nicht Brock Bowers in deiner Shortlist?
Brock Bowers muss natürlich auch da rein. Völlig richtig. Wieso habe ich den denn hier vergessen? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Der ist in meine Picks hochgerutscht, in meine besten Picks. Da kann er auch reingehören, weil die Kategorie absolut direkt runter ist.
Aber den habe ich sogar noch bei den besten Picks eher überlegt, weil das ja so ein Notpick auch irgendwo war, weil die Raiders plötzlich ohne Quarterback dastanden. Und dann nehmen wir den besten Spieler.
Du hast natürlich völlig recht. Bowers ist natürlich die zwei. Brian Thomas, Malik Nabers, Bucky Irving.
Ja, da bin ich dabei.
Wer Bo Nix reinwerfen will, von mir wäre dann die sechs in dem Ranking. Aber an Daniels kommst du ja nicht vorbei. Und selbst hier, wie wir jetzt auch sagen, wir haben ja gesagt, wir machen es für die Regular Season, um eben einigermaßen vergleichbar zu sein mit den generellen NFL Awards. Auch nur auf die Regular Season bezogen kommst du an Daniels ja nicht vorbei.
Hast mich gerade kurz geschockt, weil ich habe hier noch ganz fett Honorable Menschen stehen, ja, dass wir auf jeden Fall noch mal über Brock Bowers sprechen. Der, gut, noch mal zur Erinnerung. Der hat drei Rekorde gebrochen, drei Rookie-Rekorde.
Und einer ist irgendwie 60 Jahre alt oder so.
Genau. Meiste Catches von einem Rookie-Tight End. Ja. Den hat er in Woche 14 schon gebrochen. Meiste Receiving Yards von einem Rookie Tight End. Das, glaube ich, war das der Mike Ditka? Nee, der war noch nicht so alt, oder?
Der Receiving Yards ist es von einem Rookie Tight End, ja.
Ja, das genau. Das meine ich. Ja, genau. Und dann eben noch den Puka Nacur-Rekord gebrochen mit den meisten Catches eines Rookies und wie gesagt als Tight End. Also ich möchte nochmal unterstreichen, wie unglaublich gut, gerade gemessen daran, in was für Umständen der Mann spielen musste, wie gut diese Saison war. Deswegen, wenn Jaden Daniels nicht gewesen wäre, wäre das meine Wahl. Defensive Rookie of the Year. Ich habe jemanden.
Das ist gut.
Ja, nee, ich traue ich mich,
soll ich anfangen?
Vortritt zu lassen.
Soll ich
anfangen? Ja.
Du weißt, wen ich habe, oder nicht?
Jared Verse.
Natürlich. War mein Nummer 1 Edge vor dem Draft, war mit weitem Abstand der beste Edge dieses Jahr unter den Rookies. Wenn ihr Supporter seid, wenn ihr meine Bonusfolge mit dem All-Rookie-Team schon gehört habt, dann habt ihr ein paar der Jared Verse-Stats auch schon mal gehört. 77 Quarterback-Pressures in der Regular Season, nur 4 Edge-Rusher, also ligaweit, nicht Rookies, hatten mehr. Und unter allen Edge-Rushern mit mindestens 250 Pass-Rush-Snaps gab es eine Handvoll, nicht mal 4, die eine höhere Pass-Rush-Win-Rate hatten. Und das waren Myles Garrett, Micah Parsons, Nick Bosa und Trey Hendrickson. Und dann auf Platz 5 steht Jared Verse. Man kann jetzt schon einen Case dafür machen, dass Verse außerdem als Rookie schon ein besserer Run-Defender war als Parsons und Hendrickson dieses Jahr. Und dann redest du halt über einen Rookie-Edge, der also mindestens ein Top-5-Edge-Rusher dieses Jahr war. Und das ist halt absoluter Wahnsinn. Also für mich, ich weiß, dass Quinion Mitchell eine tolle Saison auch hatte. Aber an Verse führt da für mich kein Weg vorbei.
Ich habe weder noch.
Oh, okay.
Ich habe jemanden, der es vermutlich nicht wird letztendlich. Ich finde, Jared Verse hätte das absolut verdient. Aber so wie du einen Treffer mit Jared Verse hattest in deiner Pre-Draft-Analyse, hatte ich mit einem anderen Defensive Rookie einen absoluten Volltreffer. Und er ist auch unter den 5 Kandidaten, die es noch werden können. bei der offiziellen Verleihung. Mhm. Ihr erinnert euch doch noch an die Eagles Defense vor der Bye Week. Die hatten Bye Week schon relativ früh in Woche 5. Und vorher haben sie 2 Spiele gewonnen, 2 verloren. Sie haben gegen die Packers 29 kassiert. Noch gewonnen, okay, aber gegen die Falcons 22 und verloren. Und gegen die Buccaneers sogar 33 Punkte kassiert. Die waren von Woche 1 bis inklusive 4, was EPA per Play angeht, mit ihrer Defense auf Platz 28. Also wirklich schlecht. Dann hatten sie Bye Week und von Woche 6 bis 18, also den kompletten Rest der Saison, waren sie, nach EPA, mit Abstand die beste Defense der Liga. Und eine Defense, die sie auch mehr oder weniger ins Super Bowl gebracht hat. Und das hängt natürlich von vielen Dingen ab. Da hat man einige Sachen sicherlich auch verändert, umgestellt. Aber es gibt eine einzige Änderung, eine personelle Veränderung, die ganz besonders auffällt. Weil es ist ein Spieler, der die ersten 4 Wochen der Saison quasi gar nicht gespielt hat und ab Woche 6 Starter war. Und wir haben damals schon kurz darüber gesprochen, dass das passiert ist und dass die Eagles Defense auch unter anderem wegen Cooper DeJean verbessert aus dieser Bye-Week kam. Avonte Maddox hat die Position vorher gespielt im Slot und das gar nicht gut. Und ab Woche 6 eben Cooper DeJean. Und der war direkt einfach mal einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga dieses Jahr. Mit der Krönung, zählt jetzt hier vielleicht nicht mit in den Award rein von mir aus, aber das Conference Championship Game.
Ey, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so einen Impact als Rookie hat. Auf keinen Fall. Vor allem auch noch innen. Er passt halt perfekt in Vic Fangio's Defense. Ich glaube halt, dass er in dem Sinne keine Chance auf den Award hat, weil ich denke, die allermeisten Award-Voter, die Richtung Eagles denken, werden Quinion Mitchell den Award geben oder ihre Stimme geben. Ist meine Vermutung einfach. Deswegen, und wenn nicht, dann zumindest teilen die sich halt das dann irgendwie auf. Ich wäre schon überrascht, wenn es nicht Verse werden würde, weil der halt einfach als Rookie einer der 5-6 Besten auf seiner Position war. Und so gut Mitchell und DeJean auch waren, ja, bei Mitchell könnte man vielleicht sogar einen Case machen, dass der ein Top-5-Corner war. Bei DeJean weiß ich es nicht. Top-5-Slot-Corner vielleicht? Ah, schwierig. Aber es würde mich wundern, wenn einer der Eagles-Corners das wird, weil ich glaube, dass die sich halt gegenseitig die Stimmen klauen, quasi.
Gut möglich. Für mich ist Cooper DeJean der Defensive Rookie of the Year. Für dich ist es Jared Verse. Dein Nummer 1 Edge-Rusher, mein Nummer 1 Cornerback. Passt doch.
Stark.
Nächste Kategorie. Most Improved Player. Die gibt es so nicht im Real Life, aber, haben wir schon mehrfach gesagt, macht einfach viel mehr Sinn als irgendwie Comeback Player of the Year. Most Improved Player, also welcher Spieler hat sich im Vergleich zu davor am meisten verbessert. Ich hätte auch hier Zach Bourne nehmen können. Aber
stimmt,
Zach Bourne hat vorher halt wenig gespielt. Der war, also der konnte gar nicht so viel zeigen, dass er nicht so gut ist, wie er dieses Jahr war. Es kann eigentlich nur Sam Darnold sein, oder? So lange wie du wartest, hast du nicht Sam Darnold. Okay, dann
also, mach doch, ich habe mir Sam Darnold aufgeschrieben. Ich finde, es gibt eine Alternative und das ist Zach Allen. Der
finde ich gut.
Defensive Tackle von den Broncos. Ich meine, der Darnold-Case liegt natürlich auf der Hand. Die Zahlen sind ja eh klar. Überall Career-Best-Werte, Touchdowns und so weiter, Completion-Percentage, alles.
Naja.
Er war halt also was so Turnover, was Pressure-to-Sack-Rate angeht, solche Dinge, da war er eigentlich wie gehabt. Er hat den Ball sogar länger gehalten als in jeder anderen seiner bisherigen Saisons.
Ja.
Klar, es waren halt die mit Abstand besten Umstände seiner Karriere und das war halt auch die Saison eben, in der er gezeigt hat, dass er in guten Umständen eine Top 12 Offense aufs Feld bringen kann. Und er ist für mich, wie gesagt, ich habe mir hier aufgeschrieben, das heißt, er ist eine Top 2 Wahl. Ich weiß halt nicht, ob Sam Darnold der Spieler dieses Jahr der Most Improved ist oder Sam Darnolds Standing in der Liga Most Improved ist.
Fair. Gleichzeitig hat niemand von uns und die wenigsten, die jetzt gerade zuhören, auch nur im Ansatz damit gerechnet, dass die Vikings mit Sam Darnold so gut werden, wie sie letztendlich waren. Und ich finde, das ist halt schon auch dann irgendwo sein Verdienst, weil ich meine, ich war der Erste, der immer gesagt hat, naja, wartet ab, wird noch ein Sam Darnold Vintage Game geben. Und die gab es ja dann hinten raus auch ja, zu Leiden der Vikings allen voran. Aber trotzdem hat er ja über Wochen hin immer wieder besser gespielt, als wir das je von ihm gesehen haben, erwartet haben. Und natürlich die Total Stats und so, die mal außen vor, weil die sind natürlich auch irgendwo von den Umständen geprägt. Und die Umstände waren halt deutlich besser als bei seinen Teams vorher. Das Coaching war viel besser als bei seinen Teams vorher. Aber trotzdem, er individuell hat halt komplett was anderes gezeigt, als ich das erwartet habe. Weil wir sprechen gleich noch über die Vikings kurz, aber ich dachte schon, mit J.J. McCarthy wird es schwer. Und dann ist der ausgefallen. Dann habe ich gesehen, okay, Sam Darnold, der hatte genug Chancen, was zu beweisen in der NFL. Bei den Jets, bei den Panthers allen voran. Der hat viel gespielt, aber halt nicht gut. Und dann dachte ich, naja, gut, das kann ja nichts werden. Und ja, hat es wieder der Erwartungen halt deutlich, deutlich besser gemacht.
Voll, wie gesagt, er ist bei mir ein Top-2-Kandidat. Ich habe es letztlich anders aufgedröselt, weil ich mein Vikings-Praise in einem anderen Award verpacke.
Ja,
und habe mich für Zach Allen entschieden, weil der für mich halt, also der war der beste Pass-Rushing oder der produktivste Pass-Rushing-Defensive-Tackle in der NFL dieses Jahr. Platz 1 unter allen Defensive-Tackles in Quarterback-Pressures. Er hat es mit einer hohen Volume geschafft, muss man fairerweise sagen. Also Chris Jones war auf Platz 2. Der hatte einen Pressure weniger in der Regular Season, hat aber auch fast 100 Pass-Rush-Snaps weniger gespielt. Das muss man bei Allen schon fairerweise dazu sagen. Aber es war trotzdem ein riesiger individueller Sprung für ihn. Von einem Average, leicht Above-Average Defensive Tackle eben zu einem Top-5 Pass-Rushing-Defensive Tackle, der eben auch diese Volume spielen kann, diese Production haben kann, der einen riesen Impact auf eine Top-3, Top-5 Defense mit der Broncos Defense hatte, also der mit dafür gesorgt hat, dass sie da oben waren. Den habe ich hier genommen, aber wie gesagt, ich kann den Case für Darnold natürlich verstehen.
Unsere nächste Kategorie, das sind dann wieder die Real Life Awards sozusagen. Und zwar fangen wir an mit Defensive Player of the Year. Finde ich super schwer dieses Jahr. Ich bin am Ende wieder bei den Pass Rushern gelandet, weil es einfach, haben wir ja auch mehrfach drüber gesprochen, aktuell nicht so diesen. Nicht den Darrelle Revis Shutdown-Corner, Richard Sherman-like Corner gibt, so vor dem alle Angst haben, der alles zunichte macht, was eine Offense vorhat. Deswegen bin ich wieder bei den Pass-Rushern gelandet und ich finde, es gibt zwei. Die beiden haben auch interessanterweise statistisch mehr oder weniger die gleiche Saison gespielt. Beide in miesen Defenses, beide im Grunde ohne jeglichen Support an der Seite, vor allem was den Pass-Rush angeht. Ich habe mich am Ende für Trey Hendrickson entschieden.
Oh, okay.
Logischerweise der einzige Lichtblick in dieser Bengals-Defense. Und sehr Kopf an Kopf mit Myles Garrett. Du hast vorher schon angesprochen, vielleicht ein paar defensive Defizite in der Run-Verteidigung. Aber ich gehe mit Trey Hendrickson, weil es niemanden in der NFL gab, kein Edge-Rusher gab, der mehr Double-Teams schlagen musste dieses Jahr als eben Trey Hendrickson und trotzdem eben bessere, wenn nicht ähnlich gute Werte aufgelegt hat wie alle anderen Edge-Defender.
Spannend, weil ich den Case, also ich hatte Hendrickson als meinen zweiten All-Pro in meinem All-Pro-Team, also als meinen zweiten All-Pro-Edge. Aber für mich ist die Wahl zwischen einem Edge und einem Corner und der Edge für mich muss Myles Garrett sein und das ist auch meine Wahl. Weil er für mich schon immer noch in der eigenen Liga ist. Keiner hat diese Mischung aus Double-Teams und gleichzeitig so eine enorme Production over Expectation unter Pass-Rushern mit mindestens 300 Pass-Rush-Snaps. Wieder Platz 1 mit Abstand in Pass-Rush-Win-Rate, Platz 1 in True-Pass-Set-Win-Rate. Die meisten Quarterback-Pressures zusammen mit Trey Hendrickson auf dem ersten Platz. Er ist für mich schon immer noch das Komplettpaket und die Nummer 1 insgesamt unter den Edge-Rushern. Und für mich ist er auch die 1, auch wenn ich auch finde, dieses Jahr war es ein bisschen eher muddy. Die zwei oder die Alternative wäre für mich Patrick Surtain gewesen, der Corner von den Broncos, weil er einfach, ich würde argumentieren, kein individueller Verteidiger war so identitätsstiftend wie Pat Surtain. Ich meine, die Broncos waren die Nummer 1 Man-Defense in der NFL, weil er der Dreh- und Angelpunkt ist. Man hat es ja gesehen, als er zwischendurch ein, zwei Spiele verpasst hat und sie ihren ganzen defensiven Ansatz umgestellt haben. Surtain zu haben, hat ihnen die Freiheit gegeben, in Coverage so aggressiv zu spielen und dann die ganze Front auch dementsprechend so aggressiv spielen zu lassen. Deswegen wäre der für mich die 2. Garrett hat für mich in Summe halt noch mal auf einem höheren Level dieses Jahr gespielt. Und also Garrett war so dominant wie letztes Jahr individuell. Da gibt's eigentlich keinen großen Unterschied. Der Rest der Defense.
Außer die Double Teams.
Die sind nicht, warum sind nicht auch, ganz so viel.
Warum auch immer hatte er dieses Jahr weniger Double Teams. Und Trey Hendrickson halt absurd viele. Und trotzdem ist er fast auf dem Level, was Pass Rush Win Rate angeht, von Myles Garrett. Pressures gleich auf. Sacks sogar ein bisschen mehr und Quarterback
Sacks mehr, ja.
Kam mehr zum Zuge. Und die Mischung hat es für mich dann gemacht. Mhm. Also eben mehr Double Teams und ähnlich gute Zahlen. Offensive Player of the Year. Gibt's da zwei Meinungen? Nein, oder? Saquon Barkley?
Ja, Barkley.
Easy. Ja. Über 2000 Rushing Yards. Die 8 meisten in der NFL-Geschichte. Die meisten in der Eagles-Franchise-History. Nur rund 100 Yards, ich glaube 101 Yard hinter dem All-Time-Rekord von Eric Dickerson. Er ist der 9. Back, der diese 2000er-Marke geknackt hat. Und nicht, weil er ein Spiel mehr hatte, weil wir erinnern uns, vielleicht hätte er sogar eine Chance gehabt, Eric Dickerson zu holen, aber das letzte Spiel hat er nicht gespielt, wurde geschont. Er braucht übrigens auch nur noch 30 Yards, rund 30 Yards, um den Terrell Davis Rushing-Rekord inklusive Playoffs zu knacken aus 1998.
Könnte er schaffen.
Das ist also wenn die Chiefs das nicht vernünftig verteidigt bekommen, dann hat er den.
Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Es ist auch für mich Barkley. Ich habe hier auch ein kleines Ranking. Jamar Chase wäre meine 2, Justin Jefferson wäre meine 3. Aber Barkley ist die 1. Dieser Impact von ihm, diesen Impact von ihm auf die Offense zu sehen, vor allem, weil ich meine, wir haben ja mit Derrick Henry noch den anderen Big-Name-Running-Back gehabt aus der Free Agency letztes Jahr, der ja auch eine unfassbar produktive Saison hatte. Der auch eine tolle Saison gespielt hat. Aber ich finde gerade die Gegenüberstellung von den beiden, und das soll nichts von Henry wegnehmen, aber die Gegenüberstellung von den beiden in meinen Augen unterstreicht, wie sehr Henry von Lamar Jackson neben sich profitiert hat im Backfield. Während ich auf der anderen Seite sagen würde, dass die Eagles eher offensiv, was auch das Passing Game, was den Quarterback angeht, von Barkley profitiert haben.
Vom Running Game insgesamt natürlich allgemein. Aber ja, Barkley hat das Ganze auf ein neues Level gehoben. Deswegen Offensive Player of the Year. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt kommen wir zur größten Überraschung und zur größten Enttäuschung, was die Teams angeht. Und wir fangen mit der größten Überraschung an. Und da ist es natürlich immer relativ einfach. Ich meine, wir tippen vor der Saison das Jahr durch und dann kommen wir auf ja eine Anzahl von Siegen pro Team. Und ich sag zwar immer da zu dem Zeitpunkt, naja, so einzelne Siege ist halt super schwer immer einzuschätzen. Aber trotzdem ist es dann natürlich hinten raus relativ leicht zu schauen, welches Team hat, was das angeht, am meisten überperformt. Und ich glaube, auch da haben wir das gleiche Team. Das Team, was mit Abstand die meisten Siege mehr geholt hat, als ich das erwartet habe. Mhm. Nämlich die Minnesota Vikings.
Ach so. Ich dachte, jetzt sind wir im Einklang hier, aber nee, anscheinend nicht.
Wie? Hast du ein Team, was mehr Siege mehr geholt hat?
Ich habe ein Team, was was gleich viele Siege mehr geholt hat,
Und
für mich aber noch überraschender ist dann.
Ja, okay. Dann weiß ich, welches es ist. Das ist natürlich für mich standesgemäß nicht so überraschend gewesen wie die Performance der Vikings. Weil ich habe ja eben schon gesagt, also ich wäre mit McCarthy, wenn die mit McCarthy auf Quarterback in die Saison gegangen wären, in dieser Division, wäre ich nicht euphorisch gewesen. Hätte ich sie wahrscheinlich trotzdem auf dem letzten Platz in der Division gehabt. Und ohne ihn war ich noch skeptischer. Mit Sam Darnold. Ich hatte die bei 4 oder 5 Siegen. Am Ende haben sie 10 mehr geholt. Mhm. 14 Siege. Die waren bis zum letzten Spieltag im Rennen um den Nummer 1 Seed in der NFC. Für mich muss das die größte Überraschung sein.
Ja, und ich hatte die Vikings halt bei, ich glaube, immer noch roundabout 6 bis 7 Siege irgendwo der Richtung getippt. Also ich hatte gesagt, dass sie der letzter Platz werden in der Division, aber halt nicht, dass sie komplett einbrechen. Mhm. Und das hatte ich eben bei Washington. Also ich hatte ich habe mir nochmal Preseason Over-Unders angeguckt. Die beiden Teams hatten das gleiche Over-Under, 6,5 Siege vor der Saison. Also vor dem Hintergrund, mit Blick auf die Regular Season vor allem, wäre Minnesota die größere Überraschung, weil die haben ja nochmal 2 mehr gewonnen als Washington. Für mich ist es Washington von dem, wie ich sie vor der Saison gesehen habe, weil ich da eben schon viel, also da habe ich deutlich eher das Potenzial gesehen, dass die komplett einknicken. Ja. Wo ich bei Minnesota immer noch der Meinung war, ja, mit Darnold, ich meine, ich glaube, du warst vielleicht noch ein Ticken kritischer bei Darnold als ich, aber generell ist die Gesamtqualität in dem Team halt deutlich zu gut, um irgendwie nur 3 Spiele zu gewinnen.
Ja, aber viel mehr habe ich ihm nicht gegeben. Und ja, ich im Umkehrschluss war natürlich grundsätzlich etwas höher bei Jaden Daniels, was dazu geführt hat, dass ich bei den Commanders, wie gesagt, ich hatte sie auch nur knapp über den Giants in der Division. Also so, wer wird Letzter, so das enge Rennen, das
ich glaub, war die Frage. Ich glaube, du hattest tatsächlich Washington mit irgendwie 6 Siegen und ich hatte halt Minnesota mit 6 Siegen.
Ja, genau. Das heißt, genau. Ich hatte 6, glaube ich, bei Commanders. Ja.
Ich habe noch eine Honorable Mention, die, finde ich, sollten wir hier mal noch positiv erwähnen. Das sind die Broncos, weil die hatten ein noch niedrigeres Over-Under. Die hatten ein 5,5er Over-Under. Also noch eins weniger als die anderen beiden. Dass die in die Playoffs kommen.
Man muss es ja so ein bisschen. Okay, ja, die Broncos hatte ich tatsächlich auch nur bei 5 Siegen.
Die hatten wir
nicht. Ich habe die, glaube ich, sogar noch runtergesetzt. Habe ich die Raiders nicht über die Broncos sogar noch gesetzt?
Weiß ich nicht mehr. Ich hatte die Raiders, das hatte ich nicht gemacht, das weiß ich nicht mehr. Aber die, wir hatten beide Denver sehr niedrig, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auch eine Riesenüberraschung. Hast du vollkommen recht. Muss man erwähnen. Bei der größten Enttäuschung bin ich gespannt, wen du hast, weil bei mir ist es so, ich habe mal geschaut, es gibt ja relativ viele 3- oder 4 Siegeteams dieses Jahr. Also aber Teams, die wirklich nicht gut waren.
Keins so richtig enttäuschend, oder?
Also, was ich sagen wollte, ist, ich hatte eigentlich keins davon deutlich höher. Mhm. Außer eins. Eins der 3 Siegeteams hatte ich in den Playoffs.
Ja. Playoffs?
Ja, ich habe die in die Playoffs getippt, die Cleveland Browns.
Ah, stimmt. Ja,
okay. Here I go again. Wie kann denn das sein? Wie kann ich denn immer wieder auf die Browns reinfallen? Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte halt.
Das hatte ich komplett vergessen, dass du die
Browns hattest. Ja. Ich hab halt wirklich gedacht. Und im Nachhinein, ich schäme mich auch nicht für die Einschätzung, weil wenn ich habe dann noch mal geguckt, so wie kann ich darauf gekommen sein? Ich habe mir halt wirklich gedacht, ob jetzt mit einem guten oder schlechten Deshaun Watson, ob überhaupt mit oder ohne Deshaun Watson. Alles egal, dieses Team wird zumindest in Summe zu gut sein, um so richtig scheiße zu sein. Hm. Dann kommt halt Jameis Winston. Und Jameis Winston in dem Team, ja bitte, das wird doch was. Ich hatte ein gutes wir haben, glaube ich, sogar noch drüber gesprochen auf Tour, dass wenn der reinkommt, dass das gut sein kann, dass die Browns besser sind als mit Deshaun Watson. Weil das restliche Team ja eigentlich so gut ist. Die Defense, ich meine, wir kamen aus einer Saison, wo das eine Top-3-Defense war in der NFL. Die Browns Defense. Also ich habe niemals, also natürlich so ein bisschen Regression, sagen wir ja immer wieder, gerade bei Defenses, kann absolut sein. Aber ich dachte, naja gut, die Defense wird gut sein, die Defense war nicht gut. Die O-Line wird einigermaßen sein, war sie nicht unbedingt. Die Quarterback-Situation dachte ich, naja gut, wenn es mit Watson nichts wird, dann vielleicht mit Jameis Winston. Ja, wurde alles nix. Ich dachte, der Coach ist zu gut, dass die richtig schlecht sein werden. Am Ende 3 Siege, deswegen logischerweise die größte Enttäuschung.
Ja, guter Punkt. Also, das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Zettel, weil das ist jetzt dann doch ja auch ein paar Tage her.
Habe ich jetzt auch nicht so oft erwähnt, natürlich.
Aber dass du bei den Browns so hoch warst, das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Zettel. Für mich sind es die Niners. Ich meine, ich verstehe, mit Verletzungen, klar, haben die eine Rolle gespielt. Ja. Aber die Art und Weise, wie die einige dieser Spiele verloren haben, auch früh in der Saison, das war trotzdem enttäuschend. Und am Ende gehen die 6-11. Das ist das Team, das das höchste Preseason-Win-Total hatte mit den Chiefs zusammen, 11,5. Also gehen 5,5 Siege quasi unter ihr Win-Total. 1 aber und 5 in der Division. Ich hatte sie als Division-Sieger mit, ich glaube, 12 Siegen. Also ich bin über das Over gegangen und sie haben die Hälfte davon gewonnen. Wie gesagt, eine Verletzung verstehe ich voll. Ayuk, McCaffrey, Hargrave, Trent Williams immer wieder mal verletzt gewesen. Ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja gut, da hätten sie halt trotzdem 11 gewinnen müssen. Aber ich finde, man hätte schon erwartet, dass sie dann trotzdem kompetitiver sind in der NFC und dass sie nicht so einbrechen, weil andere Teams, ganz ehrlich, auch andere Playoff-Teams, Detroit, die Rams, die Bucks in der Conference, die hatten auch viele Verletzungen und die haben ihr Preseason-Win-Total übertroffen und die Playoffs geschafft.
Wo hattest denn du die Jets?
Die Jets sind auch ein guter Punkt, ja. Wir hatten die Jets beide in den Playoffs, das weiß ich noch. Mhm. Also ich hatte die Jets als. Ich meine, du hattest ja die Bills nicht in den Playoffs, wenn ich mich richtig erinnere, in dieser Division.
Kein Kommentar.
Ich hatte ja die Bills 1, ich glaube, ich hatte die Dolphins 2 und die Jets an 3, meine ich. Das heißt, ich hatte sie so in der 10-Siege-Range, also die werden hier auch auf jeden Fall ein Qualifier.
Ja, die Division war Mucks bei mir, das gebe ich zu. Ich hatte die Bills nicht mega schlecht, aber halt knapp außerhalb der Playoffs. So, das ist halt bitter, wenn man sich den Verlauf anschaut. Und gerade die Jets und die Dolphins da drüber. Naja, man liegt auch mal daneben. Jetzt kommen wir zu den Community Awards. Und da haben wir zwei Stück. Der erste kommt von Klaas Trowalczyk. Der Pam Beasley Award. Wenn ihr nicht wisst, wer Pam Beasley ist, überhaupt kein Problem. Wusste ich auch nicht, bis ich die Zusatznotiz in Klammern dahinter gesehen habe. Und zwar, they're in the, they are the same picture. Das Meme.
The Office.
The Office, genau. Also die eine Darstellerin aus, beziehungsweise heißt die Rolle so? Die Rolle wird so heißen.
Die Rolle heißt so, ja.
Ah, okay, ja. Ich habe The Office leider nie geschaut, will ich eigentlich unbedingt noch machen.
Ist als großartig.
Stromberg-Fan. Ja.
Also ich habe auch Stromberg zuerst geguckt, schon vor langer Zeit. Und The Office fand ich tatsächlich noch mal eine Stufe besser.
Ja, das haben viele schon gesagt. Irgendwie konnte ich mir noch nicht überwinden dazu. Ich gucke einfach wirklich sehr, sehr wenig Serien. Der Pam Beasley Award. Welches Team hat in dieser Saison im Vergleich zur vorherigen keine Weiterentwicklung gezeigt und wird aller Voraussicht auch im nächsten Jahr noch genau auf dem gleichen Niveau stehen? Das ist für mich super einfach zu beantworten.
Okay, hau raus.
Ein Team, das seit 2018 jedes Jahr 9 oder 10 Siege geholt hat, bis auf zwei kleinere Ausrutscher, in Anführungszeichen. Das waren einmal 12 und einmal 8 Siege. Also alles spielt sich bei diesem Team innerhalb von 4 Siegen ab. Seitdem waren sie 4-mal in den Playoffs, haben kein einziges Spiel gewonnen. Also der Saisonverlauf war quasi immer gleich. Das ist der Inbegriff von Konstanz, wenn man es positiv ausdrücken will, und der Inbegriff gleichzeitig von ausbleibender Weiterentwicklung, wenn man es halt negativ betrachten will. Und ich sehe halt auch nicht, wie es anders werden soll bei den Pittsburgh Steelers nächstes Jahr.
Ja, es habe ich mir genauso aufgeschrieben. Auch mit der gleichen Frage, wo soll die Weiterentwicklung herkommen? Das war ja Teil des Awards quasi. Da reden wir ja seit Jahren drüber. Ich meine, Russell Wilson war ein Upgrade zu Kenny Pickett, aber wirklich
das
vorangebracht.
Das Resultat war das Gleiche.
Hat sie es nicht, genau. Und ich sehe jetzt auch nicht den realistischen Quarterback-Move für diese Offseason, wo sie dann den merklichen Sprung schaffen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich genau da wieder stehen. 9 Siege, 10 Siege, vielleicht Playoffs knapp, vielleicht knapp nicht, und dann one and done in den Playoffs. Ich habe zwei Alternativen noch gehabt. Die Steelers müssen hier die Wahl sein. Die Colts. Die Colts sind das halt auch seit Jahren.
Und aber da kann ich mir zumindest noch ein Szenario vorstellen, wo Anthony Richardson dann doch noch mal einen großen Schritt macht und dann, weißt du?
Ja, total. Ich meine, da ist halt die spannende Frage jetzt, dass ja wir alle wissen, dass da jetzt sehr viel Druck drauf ist. Ob dann Chris Ballard das in sich hat, eine andere Offseason-Strategie zu fahren oder halt einfach nicht. Also ob er das einfach nicht macht. Das werden wir dieses Jahr sehen. Deswegen allein aus dem Aspekt muss es, glaube ich, Pittsburgh sein, weil wir da sehe ich halt einfach keinen Weg, wie es anders sein soll nächstes Jahr.
Ja.
Ich habe noch einen dritten, gerade jetzt mit diesem Dreijahresfenster, also letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr, den ich eigentlich ganz, vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber eigentlich ganz passend noch finde, und das ist Miami. Weil bei Miami reden wir doch seit Jahren über ein Team, also seit jetzt 2 Jahren über ein Team, dass wenn die fit sind, können die jeden schwächeren Gegner schlagen, aber sie schlagen wahrscheinlich nicht die Top-Playoff-Teams, und falls sie in die Playoffs kommen, fliegen sie schnell raus.
Da könnte ich mir halt sogar vorstellen, dass da eher die Entwicklung in die falsche Richtung gehen könnte, aufgrund von
Kaderentwicklung, ja.
Von Kader, von Loss of Talent sozusagen.
Ja. Genau, wenn dann eher in die Negative, ja, denke ich auch.
Der zweite Community Award dieses Jahr kommt von Dan Marino, sein Sohn. Höchstpersönlich. Und zwar der MRP Award. Der Most Regressed Player of the Year. Also das Gegenteil von Most Improved Player. Der Spieler, der sich am meisten in die falsche Richtung entwickelt hat. Und da gibt's nur eine richtige Antwort. Und das ist Kirk Cousins.
Ja.
2023 bis zu seiner Verletzung war der Mann richtig stark. Auch die Jahre davor war das ein Top 10 Quarterback. Und natürlich darf man die Verletzung hier nicht irgendwie außen vor lassen. Aber ich finde, also es gibt mehrere Spieler, wo man sagen kann, naja gut, die waren halt dieses Jahr verletzt und haben dann, wenn sie gespielt haben, nicht so gut gespielt. Aber Kirk Cousins hat ja gespielt. Kirk Cousins hat viel gespielt. Und Kirk Cousins hat halt weit entfernt von Top 10 Quarterback gespielt. Der ist von einem Top 10 Quarterback zu einem der schlechtesten in der Liga geworden. Leider. fettes leider. Wenn man sich die Zahlen auch noch, also wenn man es, ich finde, bei ihm war der Eye-Test das verheerendste. Mhm. So, wenn man sich, wenn man gesehen hat, wie find er sich bewegt, wie wenig Power da einfach in seinem Wurf steckte. Aber wenn man sich dann noch mal so die Turnover-worthy Play-Rate und so weiter anschaut, ich meine, die war höher als die von Will Levis. Und da haben wir laufend Scherze drüber gemacht. Die war höher als die von Aiden O'Connell. Das war eine der höchsten der Liga. Der hat mehr Interceptions geworfen, obwohl er nicht mehr die komplette Saison durchgespielt hat, als jemals in seiner Karriere zuvor. Da einfach, das war einfach wirklich.
Ja.
Das ist die einzige Antwort, die ich hier gelten lassen kann.
Also Cousins ist auch meine Eins. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, ich würde noch eine kleine Klammer mit dahinter setzen. Ich will das finale Urteil noch ein bisschen auf Eis legen, bis wir ihn vielleicht nächstes Jahr noch mal sehen.
Ob er noch mal finales Urteil. Wir verleihen Saison-Awards. Ja, Saison ist vorbei, da kommt nichts mehr.
Ich meinte finales Urteil zu Cousins generell. Für dieses Jahr ist es Cousins.
Absolut. Genau.
Ich habe mir dann nämlich noch überlegt, ob es überhaupt eine Alternative gäbe. Und mir ist dann tatsächlich erst im Nachhinein aufgefallen, dass meine beiden Most Regressed Players bei den Falcons sind. Was, ja, irgendwie auch bitter. Matt Judon ist die Alternative für mich gewesen. Matt Judon hat die Falcons einen Drittrunden-Pick gekostet. Der war über Jahre ein sehr, sehr produktiver Edge-Rusher. Und dann hat er dieses Jahr 25 Quarterback-Pressures. Die wenigsten in einer Saison für ihn, wenn er mindestens 350 Snaps gespielt hat. Die wenigsten Defensive-Stops in einer Saison für ihn. Der hat 2 Receiving-Touchdowns zugelassen in Coverage. Matt Judon hatte noch nie einen Touchdown in Coverage zugelassen.
Aua.
Schlechteste Pass-Rush-Grade seiner Karriere, zweitschlechteste Run-Defense-Grade seiner Karriere. Eine Pass-Rush-Win-Rate von gerade mal knapp über 6%. Also ja, es ist Cousins, aber Judon wäre die Alternative und wie gesagt, natürlich doppelt bitter, dass die beide in Atlanta sind.
Dann möchte ich aber mal mein MyGuy-Team noch mal zumindest ein bisschen in Schutz nehmen, weil man hätte bei Most Improved Player, finde ich, schon über Bijan sprechen können, Bijan Robinson.
Ich dachte, jetzt kommt Darnell Mooney.
Ja, okay. ich habe noch einen, der nicht so viel dafür kann, weil er nicht mal die Hälfte der Saison, glaube ich, gespielt hat. Aber ein Spieler, der letztes Jahr der hottest Shit überhaupt war, der gleichzeitig, also wenn du jetzt schon weißt, wen ich meine, dann Respekt, der gleichzeitig aber auch mal wieder beweist, ich möchte jetzt erst dein Guess hören.
Ja, ich hab McCaffrey war mein Guess.
Nee, der hat ja gar nicht gespielt.
Nee, nicht die Halbe, sondern stimmt, ja.
Der hat ja quasi gar nicht gespielt. Ja. Nee, den meine ich nicht. Ich meine jemanden, der perfekte Beweis dafür ist, das, was wir auch immer wieder sagen, sowas wie Interceptions, Turnover. Das ist sehr fluky. Da ist eine große Varianz drin. Der Mann, der letztes Jahr 9 Interceptions hatte, davon 12 Pick-Sixes. Daron Bland. Der hat dieses Jahr wirklich nicht viel gespielt. Ich glaube, ab Woche 12 oder so. Keine einzige Interception. Und auch in sämtlichen anderen Statistiken eingebrochen und nicht ansatzweise so gut gespielt. Das sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, Daron Bland, nach dem vergangenen Jahr war das dann doch insgesamt sehr ernüchternd.
Ja, also vor allem statistisch. Ich meine, das sollte, glaube ich, klar gewesen sein, dass er nicht jedes Jahr diese Zahlen auflegen kann, die er da aufgelegt hat mit Turnovern. Aber ja, statistisch auf jeden Fall ein Upgrade. Ich habe, wenn wir Cornerbacks genommen, noch Cornerbacks nehmen, auch ein Spieler, der hätte auch jetzt in deinen Qualifier gepasst. Ich meine, der hat, glaube ich, auch nicht mal die halbe Saison gespielt. Ich glaube, er hat nur 5, 6 Spiele gespielt. Aber einfach von einem der besten Cornerbacks letztes Jahr zu einem vielleicht Free Agency Bust, beziehungsweise Trade Bust, Aljarius Sneed in Tennessee. Mhm. Der hat ja wirklich nur eine Handvoll Spiele gemacht, war nicht gut, war davor in Kansas City ein absoluter Top-Corner.
Ja, ein Jahr. Ich finde, das ist immer so.
Also ein Jahr Top-Corner, aber war ja auch davor, in den 1, 2 Jahren davor schon gut. Also der war ja nicht schlecht davor, sondern der war jetzt ja nicht so, Daron Bland kommt aus nichts, eine Top-Saison und dann.
Aber eine Top-Saison auf Outside, oder nicht? War der nicht vorher, ist der nicht gewechselt vor der Saison?
Outside Corner, er hat im Jahr davor, also er hat ja im Jahr davor, das war ja, glaube ich, sein 50-50-Split. Also wo er Hälfte innen, Hälfte außen ungefähr gespielt hat. Genau, 23 hat er fast nur außen gespielt.
Ja, ist mir trotzdem zu wenig Sample Size eigentlich immer. Also das ist dann immer schwierig, finde ich, da dann so all in zu gehen. Aber ja, wir sind uns einig, Kirk Cousins ist der MRP der Most Regressed Player of the Year. Kommen wir zum Coach of the Year. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die letzten zwei Jahre, also zumindest letztes Jahr, habe ich hier gesagt, es muss Dan Campbell werden. Der wurde komplett betrogen. Deswegen, ich hoffe, dass im Real Life Dan Campbell es wird, einfach quasi nachträglich. Und ich nehme hier einen Coach. Ich weiß, Playoffs zählen bei diesen Awards nicht. Ist mir aber egal. Zählt bei mir hier trotzdem mit rein. Man kann auch die Playoffs rauslassen und er hat einen Case. Dan Quinn.
Ja.
Ist mein Coach of the Year. Der eine zusammengewürfelte Commanders-Truppe mit einem Rookie-Quarterback hinter einer Line aus Backups und aussortierten Linemen ins Conference-Championship geführt hat. Aber wie gesagt, selbst wenn du die Playoffs rauslässt, diese Mannschaft zu 12 Siegen zu führen, ist für mich Grund genug, dass Dan Quinn Coach of the Year wird.
War in meiner finalen Auswahl, aber ich habe es vorhin gesagt, ich habe meinen Vikings-Case anders aufgedröselt und ich habe hier Kevin O'Connell genommen. Meine Schlusswahl letztlich war zwischen O'Connell, Dan Quinn und Sean Payton. Das waren meine drei Kandidaten, die ich am Ende hatte. Man kann natürlich einen Case auch für einen Jim Harbaugh machen, was der bei den Chargers gemacht hat. Und auch Dan Campbell, das kann man hier nochmal reinwerfen. Für mich der Tiebreaker war zwischen O'Connell und dann also den anderen beiden, vor allem dann auch Sean Payton, wenn wir auf die offensiven Coaches hier gucken, dass er halt nicht seinen Wunsch-Rookie-Quarterback hatte, sondern eben die Journeyman-Übergangs-Quarterback-Lösung, mit dem arbeiten musste. Trotzdem eine signifikant bessere Offense hatte als ein Sean Payton zum Beispiel in Denver. Ich meine, beide haben davon profitiert, dass sie offensichtlich gute Defensive Coordinators verpflichtet haben und dass sie gute Defenses hatten. Also da, finde ich, geben sie sich jetzt nicht wahnsinnig viel. Dan Quinn ist, denke ich, in der Realität der Favorit. Also diese Art Head Coach gewinnt es ja oft. So Overachiever im ersten Jahr mit Rookie Quarterback. Das ist eine sehr gute Formel, um diesen Award zu gewinnen. Ich finde Quinn halt am schwersten greifbar. Also natürlich hat der einen Impact auf Dinge wie Culture, Teambuilding, Lockerroom, also all solche Sachen, für die wir ja auch Dan Campbell seit Jahren feiern. Das verdient dann dementsprechend Dan Quinn natürlich auch. Ist halt so ein bisschen so dieses, der Grund, warum Washington overachieved hat, war Jaden Daniels und die Offense. Und da ist halt die Frage, wie viel hatte Dan Quinn damit zu tun, so ein bisschen. Deswegen fand ich ihn am schwersten greifbar. Er war in meiner Endauswahl, aber ich habe mich für O'Connell entschieden, weil ich es da am meisten fassen kann, was er gemacht hat.
Ich finde generell, dass dieses Jahr es mehrere Leute verdient hätten. Auf der Shortlist sind Dan Campbell, O'Connell, Sean Payton, Dan Quinn und Andy Reid.
Ja. Kann man. Andy Reid gefällt dir nicht, oder was?
Ja. Ja, also wo haben die Chiefs denn jetzt krass overperformed? Ich finde, dass da halt Coaches raufgehören, die entweder wie Dan Quinn letztes Jahr schon hätten bekommen müssen, aber bei Dan Campbell ist halt das Argument der sukzessiven Weiterentwicklung. Kevin O'Connell hast du gerade beschrieben, Sean Payton mega overperformed, Dan Quinn overperformed mit den Commanders und halt Andy Reid. Natürlich ist Andy Reid einer, wenn nicht der beste Coach in der NFL, okay, aber ich finde, für diesen Award musst du immer irgendwie quasi überraschend gut sein. So, oder
weiß ich halt nicht. Das ist ja immer, also ich meine, Coach of the Year ist einer dieser Awards, wo die Parameter auch so ein bisschen schwierig sind. Ja, aber also oft gewinnt der Coach, der überraschend gut ist, aber ich finde, du kannst halt auch einen Case dafür machen, dass ein Andy Reid halt schon wieder 15 Spiele gewinnt und schon wieder der Nummer 1 Seed in der AFC holt. Also das wäre jetzt nicht unbedingt mein Case, aber so dieses, das ist ja so ein Thema, warum Belichick diesen Award ja quasi nie gewonnen hat, obwohl du theoretisch könntest, er könnte den fast jedes Jahr gewinnen können in der Hochphase.
Nee, aber ich finde das gut, dass das, dass es diese Dauer, also sonst, wie gesagt, sonst hätte es Belichick halt 100 Mal gewonnen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass dann so die genommen werden, die halt krass am Overperform sind, die vielleicht überraschend ihr Team zu einem Erfolg gebracht haben, über den Erwartungen und so weiter. Das finde ich eigentlich schon.
Es macht halt den Award, finde ich, oft sehr kurzlebig.
Ja.
Soll ich dir mal einige der also, Coaches sagen?
Ich weiß.
Letzter Zeit.
Brian Daboll hat ihn auch gewonnen.
Brian Daboll, Matt Nagy.
Aber das liegt ja nur daran, dass sie sich für die Falschen entscheiden. In meinen Augen gab es jedes Jahr einen, der total Sinn gemacht hätte.
Aber das waren halt auch die Overachiever dann in dem einen Jahr, aber dann oft ohne Substanz. Also Matt Nagy hat sie natürlich nach der der 12-4 Bears-Saison gekriegt. Jason Garrett damals, 2016, die 13-3 Cowboys-Saison.
Ja, Nagy war natürlich auch Quatsch.
Dable, klar, in dem einen Jahr haben die Giants brutal overachieved. Ne, aber das ist ja immer so, das ist halt, also ich sag das gar nicht so, so darf man es auf keinen Fall machen mäßig. Aber ist so immer die Frage, welche Parameter man halt anwendet für den Coach of the Year. Letztes Jahr Stefanski hat es ja letztlich gekriegt, weil er mit 48 Quarterbacks spielen musste.
Ja, finde ich okay.
Ich dachte, Campbell soll es letztes Jahr werden.
Nein, letztes Jahr Dan Campbell, auf jeden Fall, 100%. Hätte es keine Diskussion gegeben bei mir.
Nee, ja.
Habe ich nicht verstanden. Vollkommen richtig. So, jetzt haben wir noch zwei Awards. Zum einen Playoffs Best Player, weil das Problem natürlich an diesen ganzen Awards ist, dass nur die Regular Season zählt. Was ja insofern nicht so richtig Sinn macht, weil die NFL-Saison geht ja länger und vor allem der entscheidende Part wird da ausgelassen. Da, wo es um die Wurst geht. Ja? Die größte Bühne. Playoffs. Der Super Bowl. Gut, den Super Bowl können wir jetzt noch nicht mit einbeziehen, aber zumindest den Großteil der Playoffs. Ich lasse dir mal den Vortritt, weil ich habe zwei. Ich habe, finde ich, einen, der es sein muss, aber ich finde, ich habe auch noch eine gute Honorable Mention.
Okay. Der sein muss für mich, ist Saquon Barkley.
100%.
Der hat 442 Rushing Yards in drei Playoff-Spielen.
Fünf Rushing Touchdowns?
Ich meine, die Offensive Line ist natürlich ein Faktor. Der hat halt 7 Explosives, 7 Runs über 15 plus Yards. Das ist so ein Gamechanger. Und das sehen wir so selten, dass ein Running Back wirklich über drei Playoff-Runden jede Woche solche Explosives produziert. Das ist super selten. Es gibt einen anderen, der 5 noch hat. Das ist Derrick Henry. Barkley hat dazu noch 15 Forced Missed Tackles in diesen Playoffs. Auch da kommt kein anderer Back ran. Ich meine, du kannst immer einen Case für einen der Quarterbacks machen, klar. Ich bin gespannt, wer deine Alternative gleich ist. Aber für mich war es schon auch Barkley klar die 1.
Also ich finde, bei dem Award muss es eigentlich ein Spieler aus dem Team sein, was es letztendlich bis in den Super Bowl geschafft hat. Ich finde schon, man hätte hier zum Beispiel, wenn das nicht der Fall wäre, über einen Jaden Daniels sprechen könnte, weil ohne ihn wären die Commanders nicht bis ins Conference Championship Game gekommen, aber trotzdem sind sie da gescheitert und dann fällt es mir halt schwer, weil wie gut war ein Spieler, wenn man halt schon verloren hat, bevor es in den Super Bowl geht. Du hast quasi alle Notizen zu Saquon Barkley auch genannt. Diese 442 Rushing Yards in den Playoffs sind jetzt schon ein Top 10 All-Time Wert. Und es kommt noch ein Spiel. 16 Total First Downs. Bisher in drei Spielen. Honorable Mention ist Jalen Carter auf der anderen Seite bei den Eagles. Der steht bei 20 Quarterback Pressures in drei Spielen als Defensive Tackle. Zum Vergleich, Chris Jones ist ja auch jemand, der in den Playoffs eigentlich immer über sich hinaus wächst. Fairerweise muss man da sagen, der spielt meistens nur drei Spiele, weil sie meistens Wildcard-Runde frei haben.
Der hat jetzt
auch
eins weniger gespielt, genau.
Richtig. Trotzdem, Chris Jones hatte nur einmal über 16 Quarterback-Pressures. Mhm. Das war 2022. Das waren auch 20, das war auch in drei Spielen. Ja, Jalen Carter kriegt jetzt noch mal das Zusatzspiel, macht aber, ändert nichts daran, dass Jalen Carter unfassbar gute Playoffs spielt bislang.
Ja, du hast, also das waren meine Honorable Mentions, Carter und Daniels. Wenn wir auf die Defense gucken, hätte ich Verse hier noch reingeworfen. Der würde jetzt deinen Qualifier nicht treffen, weil die schon sogar eine Runde vor dem Championship-Game raus sind.
Das geht nicht.
Also, aber da kann er ja, also er kann ja in dem Sinne nicht viel dafür quasi, dass sie da schon raus sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber er hat es auch nicht verhindern können.
Ja, ja. Aber das, also wenn, ich würde keinen Spieler hier nennen, der ein Spiel nur gemacht hat. Also da ist ein Lions-Spieler, selbst wenn jetzt irgendwer in dem einen Spiel ein Jahmir Gibbs, der natürlich ein unglaubliches Spiel hatte, aber das würde ich hier nicht machen.
Nein, das geht nicht.
Verse wäre für mich hier zumindest ein Honorable Mention. Aber wie gesagt, 2 Carter, 3 Daniels, die klare 1 Barkley.
Terry McLaurin hat auch gut gespielt. Dyami Brown hat auch gut gespielt. Dyami Brown ist übrigens der Receiver mit den meisten Receiving Yards in den Playoffs.
Das habe ich auch gesehen. Das ist super wild.
Und der letzte Award, natürlich der MVP Award. Da bin ich sehr gespannt auf deine Wahl.
Das war viel Ironie, oder? Oder hast du, ich weiß nicht.
Nee, ich finde schon, dass man immer noch über zwei Spieler sprechen könnte.
Finde ich nicht. Für mich ist Lamar Jackson. Lamar Jackson hatte seine beste Saison als Passer. Und ich schätze, Josh Allen ist der, auf den du anspielst?
Ja.
Fragezeichen. Okay. Ich habe mir tatsächlich ein paar Stats rausgeschrieben, weil das ja du die generell glaube ich, die Diskussion am ehesten noch ist. Ich weiß nicht, wen du hast, aber jetzt nicht nur bei uns, sondern so generell ist ja Lamar oder Allen ist ja die Frage beim MVP. Lamar dieses Jahr hatte mehr Passing Yards als Josh Allen, 13 Passing Touchdowns mehr Rushing Yards, weniger Interceptions, ist der erste Spieler aller Zeiten mit über 40 Passing Touchdowns und unter 5 Interceptions in einer Saison, der erste Spieler aller Zeiten mit über 4000 Passing Yards und über 800 Rushing Yards in einer Saison. Er hat dieses Jahr den All-Time-Quarterback-Rushing-Rekord von Michael Vick gebrochen und in der Regular Season, das ist ein Regular Season Award, in der Regular Season dreimal gespielt gegen Josh Allen und Joe Burrow, der so eine Zeit lang noch so der dritte Kandidat war. 3-0 in den direkten Duellen, 10 Touchdowns, keine Interceptions in den drei Spielen. Für mich ist es eine klare Geschichte hier.
Ich habe auch Lamar Jackson, aber für mich ist es, glaube ich, ein bisschen enger tatsächlich, was mich überrascht, weil eigentlich bist du der Josh Allen-Verteidiger in diesem Podcast.
Ja. Ich finde, ganz kurz noch, weil mein Josh Allen-Punkt dieses Jahr ist, ich finde, er musste dieses Jahr weniger machen als letztes Jahr. Letztes Jahr, fand ich, war Allen, wenn wir über MVP sprechen, was ja also wertvoll sozusagen, wie wichtig, wie wertvoll er war für die Offense. Letztes Jahr hat sich die Offense in meinen Augen noch viel mehr auf Allen gestützt als dieses Jahr.
Wie viel nimmt Derrick Henry von Lamar Jacksons Schultern?
Ich habe es ja vorhin gesagt, also in meinen Augen ist es eher andersrum halt, dass Henry sehr davon profitiert, das Backfield mit Lamar zu haben. Klar, natürlich ist ein bisschen Aufmerksamkeit.
Aber auch Derrick Henry war schon ohne Lamar Jackson sehr, sehr gut.
Völlig richtig. Und andersrum in dem Sinne entlastet er ihn schon ein bisschen, natürlich, klar, aber nicht zu dem Ausmaß, dass ich es da als Argument dagegen verwenden würde.
Okay, du hast quasi auch schon alles abgehakt, was ich hier auch stehen habe. Ich finde, wie gesagt, wenn es Josh Allen wäre ich jetzt nicht schockiert oder würde jetzt hier nicht Skandal rufen, weil ich fand ihn als Passer sehr stark und eben auch als Runner. Ich finde, es geht immer ein bisschen unter, wie viel der als Runner macht. Also ich meine, wir sprechen da häufig drüber, aber also in der allgemeinen Wahrnehmung, Lamar Jackson ist der Rushing Quarterback, ja. Und Josh Allen hat auch irgendwie 300 Yards in Summe weniger. Das sind aber fast alle Scramble Yards. Also Josh Allen hat viel mehr Scramble Yards. Mhm.
Lamar scrambelt ja gar nicht so viel.
Genau. Das ist halt designtes Run-Game. Mhm. Aber Lamar Jackson ist derjenige, der dann in den richtigen Momenten losläuft, richtig viel machen kann am Boden, mehr First Downs am Boden geholt hat als Lamar Jackson. Und eben als Passer halt auch wieder unglaublich stark war. Aber ich habe auch Lamar Jackson ganz knapp vor Allen.
Es wäre halt wirklich ironisch, in meinen Augen, wenn es dieses Jahr Allen werden würde. Also, ihr wisst es, dass ich Josh Allen sehr mag. Insofern, da ist keine Bad Feelings. Aber in meinen Augen war Allen letztes Jahr wertvoller für seine Offense. Und Lamar hat dieses Jahr besser gespielt als letztes Jahr, wo er MVP wurde. Deswegen fände ich es tatsächlich ein bisschen ironisch, wenn es jetzt dieses Jahr Allen werden würde. Mit Blick auf die Regular Season und die Playoffs spielen ja auch bei den Votes keine Rolle. Die werden ja vor den Playoffs gemacht. Ich sehe es dieses Jahr nicht, wie man an Lamar Jackson vorbeikommt.
Und das Krasse ist ja, wenn Lamar Jackson den jetzt wiederholt, wäre das der dritte MVP-Award nach 2019, 2023, jetzt 2024. Damit würde er jetzt schon auf eine Stufe mit Tom Brady gehen, was den Award zumindest angeht. Der den auch nur dreimal gewonnen. Oder mit Brett Favre. Und dann gibt es nur noch zwei, die da drüber sind. Aaron Rodgers mit 4, Peyton Manning mit 5. Das ist crazy.
Jetzt braucht er halt mal einen Super Bowl-Trip.
Ja, das ist ja das Gute für ihn, dass der MVP-Award da das nicht mit einfließen lässt, sondern korrekt, es da nur um die Regular Season geht. Deswegen der perfekte Award für Lamar Jackson
eigentlich. Wobei man, also dieses Jahr lag es nicht an ihm. Dieses Jahr hat er alles in allem ziemlich gute Playoffs gespielt.
Kräht am Ende kein Hahn mehr nach.
Das ist richtig, ja.
Kräht am Ende kein Hahn mehr nach. Das ist das Gleiche bei Aaron Rodgers.
Na.
Wir haben irgendwann mal eine lange Folge über Aaron Rodgers gemacht. Das
stimmt, ja.
Das Thema ist, was hängen bleibt, egal wie gut der in einem Playoff-Spiel ist.
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, und im Moment noch auch bei Josh Allen. Weil der sitzt ja im gleichen Boot.
Ja, und der hat noch kein einziges Mal.
Der hat doch keine MVP.
Genau. Deswegen wird er ihn dieses Jahr auch gewinnen, glaube ich.
Du meinst so Voter-Fatigue-mäßig? Ja, das ist, glaube ich, schon was durchaus sein kann. Wahrscheinlich hätte Brady.
Die wenigsten gewinnen ihn zweimal hintereinander.
Ja.
Also Rodgers hat ihn zweimal hintereinander gewonnen und Peyton Manning Ja.
Manning müsste auch, ja.
Brett Favre hat ihn auch noch zweimal hintereinander gewonnen, das ist schon eine Weile her. Aber wirklich die wenigsten.
Ja.
Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass Josh Allen wird. Wir beide sind eher tendenziell bei Lamar Jackson. Das war unsere Awardshow 2024. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren auf jeden Fall sehr schöne Community Award Vorschläge dabei. Wie ich finde, haben wir die zwei besten ausgewählt. Ansonsten, Adrian, hast du noch was zum Abschluss? Wir haben jetzt doch überhaupt nicht über den Super Bowl gesprochen. Liegt natürlich daran,
ja,
dass wir das nächste Woche sehr ausführlich machen werden.
Ich dachte, du sagst jetzt, wir haben noch gar nicht über den Pro Bowl gesprochen. Das liegt daran, dass wir das niemals machen werden.
Ach, stimmt. Ohne Scheiß, ich habe wirklich einfach wieder vergessen, dass es den gibt.
Ich habe heute die Notification irgendwo gesehen, dass irgendein Quarterback, der nachnominiert wurde, weil natürlich jetzt ja auch dauernd Leute absagen.
Russell Wilson.
Und so weiter. Wilson war einer und ich glaube, Drake May habe ich gesehen.
Ja, das kann sein. Ich glaube, das habe ich auch gesehen.
Ja. Ja, es ist der Pro Bowl. Dementsprechend natürlich auch keine Folge kommenden Montag. Ist, glaube ich, den meisten von euch klar, aber sicherheitshalber auch noch mal hier gesagt. Es gibt das Q&A, es gibt dann natürlich die Super Bowl Preview und dann starten wir ja schon in die Offseason nach dem Super Bowl Recap natürlich. Und wir haben ein, zwei Sachen getweakt. Wir werden gerade mit Blick auf die Free Agency für die Vorberichterstattung das dieses Jahr ein bisschen anders machen. Da lasst euch überraschen.
Duval!
In diesem Sinne.
Großartig.
Es wird immer besser. Schaut es euch an, mit Bild ist es noch besser. Das war's für heute. Das waren unsere Awards 2024. Wir hören uns kommende Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.